Nun auf den Einzelplan Plan 30, Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf Drucksache 2061 und 2062. Die Berichterstattung haben die Abgeordneten Sergej Minich, Carsten Körber, Svenja Schulze, Dr. Paula Pichotta, Ines Schwertner. Und für die Aussprache wurde eine Dauer von 90 Minuten vereinbart. Und bevor ich die Aussprache eröffne, bitte ich darum, zügig den Saal zu verlassen, Gespräche einzustellen und diejenigen, die teilnehmen, bitte Platz zu nehmen. Und die Aussprache eröffnet die Opposition. Für die AfD-Fraktion Herr Abgeordneter Sergej Minich, bitte. 90 Minuten ist die Debatte, ja.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn man der Ministerin zuhört, dann ist dieses Haus ja das Future-Ministerium. Raumfahrt, Quantencomputer, KI-Fabriken. Man fragt sich fast, warum wir nicht längst mit dem Hyperloop zum Bundestag fahren. Und dann schlägt man ganz altmodisch den Einzelplan 30 auf. Keine Rakete, kein Raumschiff, stattdessen BAföG-Verwaltung, Ganztagsbetreuung, Mieten für europäische Schulen und ein bunter Strauß an Programmen, die mit Forschung, Technologie und Raumfahrt ungefähr so viel zu tun haben wie ein Faxgerät mit künstlicher Intelligenz. Fangen wir mit der Lieblingsgeschichte der Ministerin an, dem Future-Ministerium, das angeblich fast ausschließlich in Hightech, Innovation und Raumfahrt investiert. In der Realität aber stecken in diesem sogenannten Zukunftshaushalt Milliarden, und ich betone Milliarden, für ganz klassische Bildungs- und Sozialpolitik. BAföG für Schüler und Studierende, Bildungskredite, Ganztagsbetreuung an Grundschulen, Kultur- und Sprachförderprogramme und Weiterbildung und lebenslanges Lernen. Alles wichtige Themen, keine Frage, aber es sind eben keine Raumfahrtmissionen, keine Quantensprünge, keine KI-Supercluster. Es sind Leistungen, die in einem normalen Bildungs- und Sozialministerium völlig unauffällig wären und hier im Future-Ministerium einfach nur den Etat aufblähen. Und dann stellt sich die Ministerin hier hin und verkauft das Paket als investiv, als Zukunft pur. Ganz ehrlich, wenn man BAföG-Verwaltung, Mieten für europäische Schulen jetzt schon als Zukunftstechnologie gelten, dann braucht man sich über den Zustand dieses Landes nicht mehr zu wundern. Und die Ministerin inszeniert sich auch gerne als Hüterin der Raumfahrtnation Deutschland. Im Interview klingt es dann so, als würde sie persönlich jeden Morgen die ESA-Rakete anzünden. Schaut man aber in den Haushalt, stellt man fest, Raumfahrt ist in diesem Einzelplan eher eine Randnotiz. Ein paar Programme im Bereich Erforschung des Universums und der Materie, wichtig ja, aber nicht viel mehr. Mit anderen Worten, im Interview Astronautin, im Haushalt dann doch eher die Schulsekretärin. Die Ministerin spricht auch von einem klaren Fokus auf Innovation. Schauen wir uns diesen Fokus mal an. Hier ein Programm für kulturelle Bildung, da ein Topf für Sprach- und Leseförderung, dort Mittel für die berufliche Bildung und überbetriebliche Ausbildungsstätte. Dazu noch Zuweisung an ein Sondervermögen für die Ganztagsbetreuung. Nochmal, das kann alles sinnvoll sein, aber wenn man das unter dem Label Forschung, Technologie und Raumfahrt verkauft, dann ist das kein Zukunftshaushalt, sondern ein Etikettenschwindel. Die Ministerin zeigt uns vorne im Schaufenster den glänzenden Quantencomputer und hinten im Lager stapeln sich BAföG-Bescheide und KfW-Zinszuschüsse. Wenn dieses Land eines gut kann, dann sind das Parallelstrukturen. Wir haben inzwischen ein eigenes Ministerium für Bildung und Familie, und trotzdem liegen im Einzelplan 30 weiterhin Milliarden für reine Bildungs- und Sozialleistungen herum. Statt klare Zuständigkeiten zu schaffen, verteilen wir die gleichen Aufgaben auf mehrere Häuser. Das sorgt für mehr Koordinierungskonferenzen, mehr Abstimmungspapiere, mehr Schnittstellen und vor allem mehr Kosten. Wir finanzieren mit Steuergeld Doppelzuständigkeiten, komplizierte Verwaltungswege und Ministerien, die sich gegenseitig in die Zahlen greifen. Und dann wundert man sich, dass die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, ihre Steuern versickern im Regierungsnebel. Die Ministerin lobt sich auch dafür, dass zusätzlich zum Haushalt auch noch Milliarden in irgendwelchen Sondervermögen bereitstehen. In der Praxis heißt das, ein Teil der wirklichen Ausgaben wird aus dem Kernhaushalt ausgelagert. Was im Bundeshaushalt wie ein schlanker Plan aussieht, wird in Wahrheit von Schattenhaushalten und Verpflichtungsermächtigungen aufgepumpt. Das ist haushalterisch vielleicht legal, politisch aber hochproblematisch. Wer ernsthaft nachvollziehen will, was dieses Ministerium insgesamt an Steuergeld ausgibt, der braucht inzwischen eher ein Forensikteam als ein Haushaltsausschuss. Transparenz sieht anders aus. Ein Future-Ministerium, das seine Ausgaben hinter Sondervermögen und kreativen Sammelposten versteckt, ist eher ein Blackbox-Ministerium. Und damit sind wir bei der entscheidenden Frage. Wird hier wirklich die Zukunft gestaltet oder werden hier nur Etiketten umgeklebt? Und es geht auch nicht darum, und das werden Sie mir wahrscheinlich nicht glauben, nicht darum, diesen Haushalt schlecht zu reden, aber es geht darum, ehrlich zu sein. Wenn es um Bildungs- und Sozialpolitik geht, dann nennen wir das auch bitte so. Wenn Raumfahrt nur ein kleiner Baustein ist, dann tun wir nicht so, als wäre das die Achse dieses Haushalts. Und wenn Milliarden über das Sondervermögen geschleust werden, dann geben wir den Bürgerinnen und Bürgern wenigstens eine faire Chance, den Überblick zu behalten. Meine Damen und Herren, die Menschen draußen zahlen jeden Monat ihre Steuern. Und im Gegenzug dürften Sie eigentlich erwarten, dass wir eine Klarheit statt Schaufensterrhetorik haben, dass wir Transparenz statt Buchungstricks halten. Und ein Ministerium, das sich weniger als Marketingagentur und mehr als ehrlicher Verwalter des Steuergelds versteht. Solange aber ein Haushalt voller BAföG, Ganztagsbetreuung, Kulturförderung als Raumfahrt- und Hightech-Etat verkauft wird, solange bleibt dieses Future-Ministerium vor allem eins, ein Ministerium der schönen Geschichten mit einem Haushalt, der etwas ganz anderes erzählt. Dankeschön.
Der nächste Redner in dieser Debatte ist für die Unionsfraktion Carsten Körber.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundesministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kollege Minnig, also mit Blick auf Ihre Rede, Sie vermissen also die Raumschiffe im Einzelplan 30. Sie kennen ja bestimmt die Science-Fiction-Serie Raumschiff Enterprise. Und da gibt es so ein Paralleluniversum. Und manchmal, durch ganz dumme Zufälle, passiert es, dass einer von einem Universum ins andere katapultiert wird. Und mit Blick auf Ihre Rede bin ich mir wirklich nicht ganz sicher, ob das nicht bei Ihnen heute auch der Fall war. Aber zum Haushalt. Wir stehen heute vor der zweiten, dritten Lesung des Einzelplan 30 des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Und dieser Haushalt ist kein gewöhnlicher. Dieser Haushalt ist das Fundament für die Zukunft unseres Landes. Endlich ist auch in diesem Haushalt der Organisationserlass des Bundeskanzlers haushaltstechnisch umgesetzt. Forschung, Technologie und Raumfahrt werden mit diesem Beschluss, den wir dann gleich im Parlament treffen werden, erstmals unter einem Dach konsequent gebündelt. Das lange eingeforderte Zukunftsministerium wird jetzt umfassend Realität. Und mit dem Verhandlungsergebnis wächst der Haushalt des BMFDR auf 21,8 Milliarden Euro. Das sind rund 560 Millionen mehr als im ursprünglichen Entwurf. Hinzu kommen die 1,6 Milliarden Euro aus den beiden Sondervermögen, dem SVIK und dem KTF. Das sind natürlich gewaltige Zahlen, aber diese Zahlen sind doch weit mehr als irgendeine mathematische Größe. Sie sind ein überzeugendes Zeichen. Wir meinen es ernst mit Deutschlands Innovationskraft und wir stellen die Weichen für Deutschlands Rolle bei den zentralen Zukunftsthemen wie Hochtechnologie, Forschung und Raumfahrt. Mit der Hightech-Agenda investieren wir in den kommenden 4 Jahren 18 Milliarden Euro in 6 Schlüsseltechnologien. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir die Mittel für die Hightech-Agenda noch in diesem Jahr im Haushaltsausschuss entsperren. Denn wer möchte dafür verantwortlich sein, dass für eine verspätete Entsperrung wir zum Beispiel bei KI-Rechenzentren, wenn wir sie erst nächstes Jahr ausschreiben, für das gleiche Geld 20% weniger Rechenleistung bekommen? In der Quantenforschung entstehen neue Anwendungen für Navigation, Medizin, Klimamodelle. Deutschland muss hier Innovationsmotor sein. Ebenso setzen wir auf Fusionsforschung und andere klimaneutrale Energien. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist keine Glaubensfrage, sondern der Schlüssel zur Unabhängigkeit und zur Wettbewerbsfähigkeit. Wer Fortschritt will, muss investieren, und er muss auch mutig sein. Und ja, ich kenne doch bei dieser Technologie das Mantra der Kritiker. Es heißt, vor 50 Jahren hat man gesagt, in 20 Jahren würde Fusionstechnologie funktionieren. Aber wer so denkt, der hätte doch vor 6.000 Jahren noch nicht mal das Rad erfunden. Ja, aber es geht um mehr als um bloße Wettbewerbsfähigkeit. Es geht auch um Verantwortung. Und dass wir Verantwortung übernehmen, liebe Svenja Schulze, das haben wir als Koalition in der Bereinigungssitzung bewiesen, denn wir haben einiges beschlossen. Ein wichtiges Beispiel, die neue nationale Dekade gegen postinfektiöse Erkrankungen. Und hier ein ganz herzliches Dank an meine wunderbare Facharbeitsgruppe aus der Fraktion. Es war eine großartige Zusammenarbeit, und nur durch dieses konstruktive Miteinander konnten wir diese Erfolge erzielen. Jährlich 50 Millionen Euro über einen Zeitraum von 10 Jahren. Das ist eine 500 Millionen Euro. Damit schließen wir eine Forschungslücke, die mehr als 1,5 Millionen Menschen in Deutschland betroffen gemacht hat. Das ist gelebte Politik in Verantwortung für die Menschen in unserem Land. Und der Fokus im nächsten Jahr gilt natürlich ganz besonders der Raumfahrt. Einem Sektor, der nach wie vor noch viel zu oft unterschätzt wird. In dieser Woche war in Bremen die ESA-Ministerratskonferenz. Und Deutschland hat auf dieser Ministerratskonferenz sein ganzes Gewicht eingebracht. Deutschland ist erneut größter ESA-Beitragszahler. Der Beitrag steigt sogar um 30% auf nunmehr 5,4 Milliarden Euro. Was für eine Rekordsumme. Daran erkennen wir, Raumfahrt ist längst kein Nice-to-have mehr. Raumfahrt ist längst zur Notwendigkeit geworden. Fortschritt, Sicherheit und Wohlstand von morgen beginnen heute auch im All. Der Haushalt 26 für Forschung, Technologie und Raumfahrt ist deshalb ein Haushalt der Zukunft. Er legt die Grundlage dafür, dass aus den Investitionen von heute der Wohlstand von morgen erwachsen kann. Herzlichen Dank.
Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Dr. Paula Piechotta.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Berichterstatter, lieber Carsten, liebe Svenja, sehr geehrte Frau Ministerin, ich darf im Haushaltsausschuss für meine Fraktion 3 Ministerien und ihre Haushalte betreuen. Das Gesundheitsministerium, das Verkehrsministerium und das Forschungsministerium. Und ich hätte es vor einem halben Jahr auch nicht gedacht, aber das Forschungsministerium macht wirklich mit Abstand von diesen dreien den besten Job. Und an der Stelle erstmal auch Glückwunsch ans Haus und an die Ministerin auch zu gestern. Aber ich sage Ihnen mal, warum meine Ansprüche vielleicht inzwischen auch gar nicht so hoch sind. Das Forschungsministerium halt wirklich ist auch gar nicht so schwer hat, an der Stelle so eine gute Figur zu machen. Das Forschungsministerium, anders als andere Ministerien, wenn das sagt, es gibt uns eine Übersicht angesichts der Kompliziertheit des Haushalts, sehr vielen neuen Töpfen und Nebenhaushalten. Und es sagt uns, es gibt uns eine Übersicht darüber, wo jetzt was finanziert wird und was am Ende in den Summen wirklich unterm Strich steht. Dann ist das Forschungsministerium das einzige von den dreien, das das wirklich macht. Das Forschungsministerium hat uns in den letzten 6 Monaten auch auf unsere Fragen immer geantwortet, statt auch mal Briefe zu schreiben, in denen Fragen nicht beantwortet werden, sondern wir verhöhnt werden. Das Forschungsministerium hat uns auch, große Hilfe, keine Dokumente zugestellt, wo die Hälfte geschwärzt war. Und das Forschungsministerium hat auch nicht, wenn es selber Fehler gemacht hat, und es hat auch weniger Fehler gemacht als andere Ministerien, hat auch nicht in der Öffentlichkeit und gegenüber Journalisten behauptet, der Haushaltsausschuss oder seine Unterausschüsse wären schuld. Auch ein großer, großer Vorteil. Und ich finde, wenn man jetzt auch gestern auf die Ergebnisse der ESA-Ministerratskonferenz schaut, wenn man darauf schaut, was hier auch beim 1000-Köpfe-Programm tatsächlich positiv vorangeht, dann muss man sagen, es lohnt sich anscheinend, wenn ein Ministerium und eine Ministerin noch Respekt vor dem Parlament hat, und es lohnt sich anscheinend, wenn ein Ministerium noch ehrlich kommuniziert, und es lohnt sich anscheinend, wenn die Haushälterinnen und Haushälter im Ausschuss über Parteigrenzen hinweg konstruktiv miteinander arbeiten, dann performt auch das Ministerium besser, und vielleicht schauen sich das auch andere Kabinettskollegen in den nächsten Wochen noch mal an. Ich möchte definitiv den Kolleginnen Carsten Körber und Svenja Schulze ganz besonders danken, weil, Vorsicht, das ist jetzt eine große Formulierung, aber ich empfinde euch schon so ein bisschen als Anker der Konstruktivität in unkonstruktiven Zeiten. Und ich glaube schon tatsächlich, dass ihr auch im Vergleich zu anderen Haushalten hier wirklich auch als Koalitionshaushälter wirklich signifikant mehr bewegt habt. Und ihr nicht nur signifikant mehr Geld noch mal bewegt habt. Und machen wir uns nichts vor. Natürlich hat eine Regierung vor einem Haushaltsausschuss nur dann Respekt, wenn er sich seine Rechte auch nimmt. Und auch da haben wir in anderen Bereichen deutliche Fehlstellen. Aber ihr habt das gemacht. Und ich kann nicht alle eure Projekte aufzählen, aber unter anderem der BAföG-Chatbot, der jetzt ermöglichen soll, dass die vielen Menschen in Deutschland, die Anrecht auf BAföG hätten, es tatsächlich auch beantragen. Der ist sinnvoll. Es ist sinnvoll, ein Institut für unabhängige China-Wissenschaften zu machen. Und es ist auch sinnvoll, ihr habt mit dafür gesorgt, die Art und Weise, wie ihr Mittel gesperrt habt, aber auch entsperrt habt. Wie ihr das 1000-Köpfe-Programm am Ende tatsächlich auch erzwungen habt, dass das endlich haushaltsreif tatsächlich ist. Das hat die Performance dieses Ministeriums besser gemacht. Und da hat der Haushaltsausschuss gezeigt, was eigentlich seine Aufgabe ist. Und auch an der Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn eine Regierung Mist baut, wenn eine Regierung schwach ist, dann muss das Parlament die Lücke füllen und dann muss das Parlament stärker werden. Und hier ist ein Beispiel, wie das wirklich sehr, sehr gut gelungen ist und am Ende bessere Politik für Deutschland dabei rauskommt. Und ich möchte tatsächlich auch der Ministerin mal danken, weil es gab ja neulich diesen bayerischen Start-up- und Technologiegipfel. Und wenn man da als Mensch, der nicht in Bayern wohnt und auch möchte, dass das Forschungsgeld am Ende in ganz Deutschland ankommt, das der Bund ausgibt, dann schaut man ja schon so ein bisschen bang auf so eine Pressekonferenz, wo eine Bundesministerin steht und gleich drei bayerische Landespolitiker. Und dann gab es tatsächlich auch die Nachfrage von einem Journalisten auch an die Bundesministerin, wie viel Geld von den Bundesforschungsmitteln fließt denn jetzt nach Bayern? Und dann gab es natürlich sehr selbstbewusste Ministerpräsidenten, die gesagt haben, natürlich fließt da der überproportionale Anteil nach Bayern. Und ich bin der Ministerin sehr dankbar und ich möchte auch den Rücken stärken, weil sie da sehr deutlich gemacht hat, eben BMFTR wird wissenschaftsbasiert entschieden. Und lieber Carsten Körber, ja, Forschung ist die Grundlage für den Wohlstand für morgen, aber dann muss auch klar sein, dass der Euro, der für die Forschung fließt, auch dahin fließt, wo die größte Exzellenz ist, weil dann hat er den größten Wirkungsgrad für den Wohlstand von morgen. Und ich hoffe, dass das, was da gesagt wurde, Frau Bär, gilt. Dass nämlich im BMFTR weiter wissenschafts- und faktenbasiert entschieden wird und nicht danach, wo der Ministerpräsident mit dem größten Ego sitzt. Und die gibt es ja nicht nur in Bayern, die gibt es auch in Sachsen. Und aber auch gerade vor dem Hintergrund wünschen wir uns auch eine sehr wissenschaftsbasierte Entscheidung bei anderen Punkten, unter anderem nicht zuletzt dem Einstein-Teleskop. Wenn wir wissenschaftsbasiert entscheiden, geben wir das Geld für die Menschen, Millionen Menschen in diesem Land, die in 16 Bundesländern leben und nicht nur in einem, wirklich am verantwortungsbewusstesten und am zukunftsorientiertesten aus. Und es gehört auch in diesem Parlament dazu, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, dass man nicht immer auf die Regierung eindreschen kann. Natürlich gibt es mehr Applaus aus den eigenen Reihen, das wissen Sie auch. Aber natürlich ist es an der Stelle auch so, dass wenn man als im Gegensatz zu Ihnen Opposition eine Regierung haben will, die bessere Politik macht, weil man auch irgendwann mal wieder selbst regieren könnte und weil man bessere Politik will, weil man auch möchte, dass in diesem Land was vorangeht und dass man auch in 3 Jahren auch ein Land übernehmen will, wo es nach vorne geht, ein Land, was man nicht nur abreißen will wie Sie, sondern ein Land, wo Menschen auch in Zukunft gut und gerne leben wollen, dann sorgt man dafür, dass die Regierung an der Stelle, wo sie gute Sachen macht, an der Stelle auch gelobt wird. Vielen herzlichen Dank und vielen Dank an die Koalitionshaushälter an der Stelle für den starken Haushaltsausschuss bei diesem Etat. Vielen Dank.
Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist für die SPD-Fraktion Svenja Schulze.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der ein oder andere fragt sich vielleicht, warum müssen wir eigentlich so viel Geld für Forschung, für Technologie, für Raumfahrt ausgeben? Und ich will Ihnen mal ein ganz einfaches Beispiel nennen. Jeder von Ihnen kennt jemanden, der an Krebs erkrankt ist. Wir sprechen nicht umsonst davon, dass das eine Volkskrankheit ist. Und um Krebs wirklich effektiv bekämpfen zu können, wurde vor einigen Jahren mal eine enorme Forschungsinitiative gestartet. Und wir sind heute in der Therapie deutlich weiter als davor. Und jetzt stehen wir heute auch wieder vor gewaltigen medizinischen Herausforderungen, nämlich postinfektiösen Krankheiten, also vor allem Long-Covid und MECFS. In Deutschland sind inzwischen über 1,5 Millionen Menschen betroffen. Das ist dramatisch für die einzelnen Menschen. Es ist aber auch ein enormer volkswirtschaftlicher Schaden. Und deswegen sagen wir diesen postinfektiösen Krankheiten jetzt endlich den Kampf an. Kolleginnen und Kollegen, das Leben dieser Menschen ist wirklich bedrückend. Auch ganz, ganz junge Menschen, die vorher ganz aktiv waren, viel Sport gemacht haben, die werden aus dem Leben gerissen. Sie liegen jetzt in abgedunkelten Zimmern mit Augenmaske, mit Ohrenschützern. Jede Bewegung macht sie müde. Sie können sich überhaupt nicht mehr engagieren. Und diese Menschen brauchen Hoffnung, sie brauchen Perspektiven, sie brauchen Solidarität. Und deshalb kann die Bundesregierung jetzt jährlich 50 Millionen Euro in die Erforschung dieser postinfektiösen Erkrankungen investieren. Das ist bis 2035 eine halbe Milliarde Euro. Das ist eine enorme Zahl. Und das zeigt vor allen Dingen, wir nehmen hier postinfektiöse Krankheiten und wir nehmen die Betroffenen wirklich ernst. Wir haben uns hier alle gemeinsam dafür eingesetzt, dass es jetzt diese Dekade gegen postinfektiöse Krankheiten gibt. Und ich denke, Carsten, wir beide können noch mal großen Dank an Karl Lauterbach und an Stefan Albani sagen, weil das sind die beiden, die die Konzepte hier aus dem Parlament heraus geschrieben haben. Das ist wirklich ein Ausdruck der Solidarität mit den vielen Betroffenen. Deswegen noch mal herzlichen Dank an euch beide. Die Bundesregierung kann jetzt dreimal mehr Geld ausgeben, als ursprünglich geplant war. Und das ist angesichts der angespannten Haushaltslage, die wir nun mal haben, ein ganz, ganz wichtiges Signal. Das zeigt aber auch, wie wichtig bürgerschaftliches Engagement ist, weil wir alle hier im Bundestag, wir haben ganz viele Briefe bekommen von Betroffenen. Wir haben ganz viele Gespräche geführt. Das war was, was mich jedenfalls unglaublich auch bewegt hat, diese vielen Schilderungen von den Menschen und wie schlecht es ihnen geht. Und diese vielen Menschen, diese vielen Initiativen, die haben zu dieser Parlamentsinitiative jetzt beigetragen. Deswegen allen Beteiligten von dieser Stelle hier nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Aber nicht nur das zeigt uns, dass die Gesundheitsforschung uns ganz besonders am Herzen liegt. Wir haben zum Beispiel auch das Netzwerk Universitätsmedizin NUM auf ein sicheres Fundament gestellt. Das klingt jetzt erstmal technisch, aber das ist ganz, ganz wichtig, weil jetzt kann die Bundesregierung dieses Netzwerk dauerhaft fördern. Und das heißt, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 37 Universitätskliniken dürfen jetzt endlich zusammenarbeiten. Sie tun das interdisziplinär, sie tun das jetzt in Kooperation und nicht mehr nur im Wettbewerb miteinander. Wettbewerb ist in der Forschung wichtig, ja, das treibt auch viel zusammen. Aber bei den großen Fragen müssen wir auch Kooperationen ermöglichen. Und das hat der Haushaltsausschuss jetzt auch auf den Weg gebracht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, weil damit ist auch eine Basis geschaffen, dass jetzt in Deutschland eine Biodatenbank entsteht. Warum brauchen wir sowas? Viele Forscherinnen und Forscher legen Proben an. Das ist enorm wichtig, damit man Daten bekommt, damit man Vergleiche ziehen kann. Aber wenn jeder jetzt für sich alleine kämpft, in seiner eigenen kleinen Säule, dann kommen wir nicht wirklich voran. Jetzt wird es zusammengeführt. Es wird eine zentrale digitale Plattform geben, einheitliche Standards für die gesamte medizinische Forschung in Deutschland. Und daraus wird ein großer Mehrwert entstehen. Daraus werden neue Therapien, neue Präventionsstrategien für die Patientinnen und Patienten entstehen. Und deswegen ist auch sowas scheinbar Technisches, was wir im Haushaltsausschuss machen, ein enormer Schritt nach vorne. Deswegen auch herzlichen Dank an alle, die das ermöglicht haben. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir bringen jetzt hier den Wissenschaftsstandort Deutschland wirklich entscheidend voran. Wir tun das in der Gesundheitsforschung, wir tun das aber auch in vielen weiteren Themen, die wir im Koalitionsvertrag und dann eben auch jetzt im Haushalt verankert haben. Das ist eine Gemeinschaftsaktivität gewesen und deswegen sage ich nochmal auch allen, die daran mitgewirkt haben, den Mitberichterstatterinnen und Berichterstattern ganz, ganz herzlichen Dank und unseren Teams. Das hat viel Arbeit gekostet, aber ich glaube, das hat sich wirklich gelohnt. Wir haben einen guten Haushalt und wir werden das im Weiteren begleiten. Deswegen werbe ich hier nochmal um Zustimmung. Herzlichen Dank.
Die nächste Rednerin in dieser Debatte für die Fraktion Die Linke, Nicole Gohlke.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in den letzten Tagen ging es ja ziemlich viel um die Rente. Und es sind ja vor allem die jungen, ich finde vom Habitus her schon ziemlich gealterten Mitglieder der CDU-CSU-Fraktion, die es den Rentnerinnen und Rentnern nicht gönnen, nach einem langen Arbeitsleben den Lebensabend in Würde zu verbringen, die hier einen Popanz aufführen, dass die Stabilisierung des jetzigen Rentenniveaus, was für viele Menschen jetzt schon eine Armutsrente bedeutet, nicht generationengerecht sei und dass sie als junge Generation so ungerecht belastet würden. Kolleginnen und Kollegen, an dieser Position ist wirklich alles falsch. Die Union spielt die Jungen gegen die Alten aus und nennt das Gerechtigkeit, statt tatsächlich für Gerechtigkeit zu sorgen und sich für ein Rentensystem stark zu machen, in das auch die Gutverdienenden einzahlen. Das wäre Gerechtigkeit, nicht ihr schäbiges Treten gegen die Rentnerinnen und Rentner. Aber hier soll es jetzt nicht um die Rente gehen, sondern um die Themen der Zukunft, um Studium, Wissenschaft und Forschung. Und was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich sage es Ihnen gerne, Sie müssen sich gar nicht so echauffieren. Wenn sich die Union so sehr um die Zukunft der Rente sorgt, ja, was läge denn da näher, als dafür zu sorgen, dass die jungen Menschen heute die besten Bedingungen für ihre Ausbildung vorfinden, dass die jungen Menschen ihren Begabungen und Wünschen entsprechend qualifiziert werden, dass möglichst viele studieren können, um später dann mit guten Löhnen in die Rentenkasse einzahlen zu können. Ja, das klingt nicht nur logisch und plausibel, das ist es auch. Aber genau diese guten Bedingungen für die Ausbildung existieren nicht. Und mit diesem Haushalt macht Schwarz-Rot deutlich, dass daran auch überhaupt nichts geändert werden soll. Und das ist der eigentliche Skandal, über den wir heute reden müssen. 36% der heutigen Studierenden gelten als armutsbetroffen. Ein Großteil der Studierenden muss neben dem Studium arbeiten, und zwar nicht, um im Luxus zu schwelgen, sondern um sich die Existenz zu sichern. Und dass Erwerbsarbeit neben dem Studium nicht unbedingt dazu führt, dass das Studium schnell und fokussiert durchgezogen werden kann, das liegt auf der Hand. Viele Studierende brechen das Studium auch deswegen ab, weil sie die Doppelbelastung von Erwerbsarbeit und Studium nicht stemmen können. Kolleginnen und Kollegen, diese Situation ist nicht hinnehmbar. Eine Politik, die sich für die junge Generation interessiert, die an die Zukunft denkt und an den gesellschaftlichen Zusammenhalt von morgen, muss endlich in die Zukunft und in die Ausbildung investieren. Investitionen in die soziale Infrastruktur der Hochschulen, in gute Studienbedingungen und in das BAföG als dem wichtigsten Instrument, um mehr Menschen den Zugang zum Studium zu ermöglichen. Aber was macht die Bundesregierung? Was macht die Bundesregierung? Sie kürzt das BAföG für Studierende um fast 18%. In einer Situation, wo nur noch jeder zehnte Studierende BAföG bekommt, kürzt Schwarz-Rot noch weiter. Und das begründen Sie dann auch noch zynisch mit dem gesunkenen Bedarf. Aber es gibt nicht zu wenige junge Menschen, die das BAföG brauchen. Es gibt zu viele bürokratische Hürden. Es gibt die Angst vor Verschuldung. Und weil am Ende kaum noch jemand den Vollzuschuss bekommt, deswegen beantragen die kein BAföG. Und jetzt rühmt
Frau
sich
Kollegin,
das
es gibt eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion. Wollen Sie diese zulassen?
Gerne am Ende der Rede. Und jetzt rühmt sich
dann
das Ministerium.
Dann ist es nur keine Zwischenfrage mehr. Also Sie können sie jetzt zulassen oder Sie lassen sie nicht zu?
Ich lasse sie nicht zu und kann danach gerne antworten.
Das stimmt. Die Kollegin kann dann, wenn sie möchte, hinterher eine kurze Intervention machen. Gut.
Jetzt rühmt sich das
Ministerium. Das entscheidet die Kollegin.
Darf ich jetzt?
Ja,
danke. Jetzt rühmt sich das Ministerium damit, einen KI-Chatbot zu entwickeln, der den Studierenden helfen soll, herauszufinden, ob sie für das BAföG anspruchsberechtigt sind. Aber ehrlich gesagt scheint das Vertrauen in den eigenen Chatbot nicht besonders hoch zu sein. Wenn Sie mithilfe des Chatbots mehr Menschen zum BAföG verhelfen wollen, ja, warum kürzen Sie es dann eigentlich um 250 Millionen Euro? Die Wahrheit ist, Die Wahrheit ist, Sie machen Politik gegen die Alten, gegen die Rentnerinnen und Rentner und gleichzeitig tun Sie aber auch nichts für die Jungen. Ihre Politik ist einfach schlecht für alle, die nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurden, egal ob jung oder alt. Sorgen Sie endlich für ein gutes, existenzsicherndes BAföG ohne Verschuldung. Das ist Politik für die Zukunft und das ist auch Gerechtigkeit. Vielen Dank.
Damit erhält die Kollegin jetzt die Möglichkeit zur Kurzintervention.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, für diese Möglichkeit. Liebe Kollegin Nicole Gohlke, es ist ja nicht das erste Mal, dass Sie hier am Redepult behaupten, dass das BAföG für Studierende und für Schülerinnen und Schüler gekürzt wird. Das BAföG ist ein Leistungsgesetz. Das heißt, diejenigen, die BAföG beziehen, haben einen Anspruch darauf. Die Bundesregierung kann es im Rahmen eines Bundeshaushalts überhaupt nicht kürzen. Die Kürzungen, die jetzt vorgesehen sind, die haben andere Gründe. Und das werden Sie auch realisiert haben. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir das BAföG zum einen ausbauen werden und dass wir vor allen Dingen auch einen Paradigmenwechsel erreichen werden im BAföG, indem wir es nämlich regelmäßig anpassen, sodass es nicht passiert, dass Studierende aus dem BAföG rausfallen. Deswegen meine Frage an Sie, Frau Gohlke. Ist Ihnen klar, dass das BAföG ein Leistungsgesetz ist und dass die Bundesregierung im Rahmen der Haushaltsberatungen das BAföG nicht kürzen kann und wir als Haushaltsgeber auch nicht?
Vielen Dank für die Zwischenfrage. Ich glaube wirklich, kein Studierender da draußen fühlt irgendwie das, was Sie gerade vorgetragen haben. Tut mir wirklich leid. Sie reden einfach völlig an den Bedürfnissen und an den Bedarfen dieser Menschen vorbei. Die Wahrheit ist, dass das BAföG seit Jahrzehnten sinkt. Seit Jahrzehnten sind übrigens Sie auch in der Regierung mit daran beteiligt. Sie haben nichts dafür getan, dass es mehr Menschen erreichen. Sie haben nichts dafür getan, dass es existenzsichernd ist. Und jetzt sagen Sie, ja, es ist ein Leistungsinstrument, wir können da nichts machen. Sie versäumen es, und zwar jedes Jahr aufs Neue, mehr Menschen am BAföG teilhaben zu lassen. Und das wissen Sie ganz genau. Das könnten Sie tun, indem Sie die Sätze entsprechend erhöhen. Dass Sie das nicht tun, ist aus meiner Sicht eine unterlassene politische Hilfeleistung. Da braucht man sich nicht wundern, wenn immer mehr Menschen und auch junge Menschen der Politik den Rücken kehren.
Und der nächste Redner in dieser Debatte ist für die Unionsfraktion Florian Müller.
Frau Präsidentin, liebe Frau Bundesministerin Beer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, Frau Gohlke, das war ja ein Offenbarungseid, ein Geständnis zur Liebe zur Faktenfreiheit, sowohl in dem BAföG als auch zur Rente. Es geht hier nicht um die Rente, aber drei Kommentierungen dazu. Sie haben offenkundige Unwissenheit, fehlende inhaltliche Durchdringung bewiesen. Und das gesamte Redemanuskript von Ihnen, das war gesamtschädlich für die Debattenkultur, wenn es darum geht, wie man Generationengerechtigkeit in das Sozialsystem herbeiführen kann. Sie haben uns keinen Gefallen getan mit dem, was Sie da gerade verzapft haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir zur Sache und zu Fakten. Dieser Haushalt, er ist eine Ansage für einen starken Innovations- und Wissenschaftsstandort. Zu Forschung und Wissenschaft haben Sie nichts gesagt, Frau Gohlke. Sie haben rein über Umverteilung gesprochen. Denn dieser Forschungs- und Wissenschaftshaushalt, der ist eine Ansage für 22 Milliarden Euro für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Die Haushaltsberichterstatter haben gemeinsam mit der Ministerin noch mal eine 500 Millionen zusätzlich rausgeholt. Das zeigt, diese Koalition, sie kämpft um jeden Euro. Und es zeigt auch, wie wichtig es ist, im Teamwork miteinander zusammenzuarbeiten. Das funktioniert, wenn man miteinander spricht und nicht übereinander spricht. Das ist der Unterschied, den diese Koalition auch macht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme aus dem Sauerland, einer Region, in der man sehr schnell merkt, wie wichtig ein starker Wissenschafts- und vor allem auch Wirtschaftsstandort ist. Denn wenn es kluge Ideen und Erfindungen gibt, in die dann auch ein Unternehmen investieren will, dann entstehen gut bezahlte Jobs, dann profitieren Familien, dann profitieren Vereine, dann profitieren Kommunen. Und dann kann auch ein Sozialstaat von diesem Wohlstand profitieren. Und deshalb spielt für diese Koalition Forschungs- und Innovationspolitik so eine Schlüsselrolle. Deshalb haben wir in weniger als 100 Tagen den Kurs gedreht, weg von der Gießkanne hin zu gezielten Investitionen. Dafür steht die Hightech-Agenda. Und deshalb sage ich Ihnen auch ganz bewusst, wir müssen uns von dieser Liebe zum Scheitern, die wir an der einen oder anderen Stelle hören, wieder die Liebe zum Gelingen entwickeln. Von der Auftaktagenda. Ja, da klopft das Herz auch bei den Grünen, das freut mich ja auch. Aber das haben wir doch auch bei der Auftaktveranstaltung der Hightech-Agenda gesehen. Egal ob Wissenschaft, egal ob Wirtschaft, alle wollen ihr Gelingen zu dieser Hightech-Agenda beitragen. Es gibt eine richtige Aufbruchsstimmung in der Community, die das ausgelöst hat. Das zeigt, Deutschland kann mehr, Deutschland will mehr, und wir werden dafür sorgen, dass es klappt. Und was in uns steckt, das haben wir doch an den letzten beiden Tagen in Bremen gesehen. Ich werde häufig gefragt, warum investiert ihr denn so viel in Raumfahrt? Ja, ganz einfach, das ist ja kein Spielplatz für Space Nerds. Es entscheidet darüber, wie souverän wir in Europa sind, in Kommunikation, Navigation, Sicherheit und Innovation. Deshalb erhöhen wir die ESA-Mittel deutlich. 5,4 Milliarden Euro, auch das ist eine Ansage. Die kommen allein aus Deutschland, das ist eine Steigerung um über ein Drittel. Und das ist auch im besten Sinne Industriepolitik. Jeder ESA-Euro aus Deutschland fließt nach Deutschland zurück. In unsere Unternehmen, in Jobs, in technologische Spitzenpositionen. Das zeigt, wir sind die führende Raumfahrtnation Europas. Und dass wir das sind, das hat die Ministerin in dieser Woche eindrucksvoll dokumentiert. Erstens, am Anfang der Woche, ein erfahrener Astronaut, Thomas Reiter, übernimmt die Raumfahrtabteilung des Ministeriums. Deutschland zeichnet umfassend bei der ESA, und die Krönung, wir schicken einen deutschen Astronauten zum Mond. Das ist nicht nur ein Wow-Moment, das ist Raumfahrt mit Top-Priorität. Herzlichen Glückwunsch, Frau Ministerin. Aber zur Wahrheit gehört dazu, 22 Milliarden Euro, das ist viel Geld, aber der Haushalt ist trotzdem auf Kante genäht. Und deshalb geht es jetzt darum, aus jedem Euro den größtmöglichen Nutzen zu ziehen. Ein kurzer Blick zurück zeigt auch, warum das so nötig ist. 2007 hatte das Ministerium noch ein Budget von rund 8 Milliarden Euro, lag bei den Innovationsindexen auf Platz 2. Jetzt haben wir 22 Milliarden Euro und liegen auf Platz 11. Was sagt uns das? Geld alleine reicht nicht. Es geht darum, wie attraktiv ein Land für Forschung und Innovation ist, ob es leicht ist, Ideen in Produkte zu verwandeln, ob man gern gründet, ob die Regeln Energie geben oder ob Bürokratie Energie frisst. Und deshalb hat das Innovationsfreiheitsgesetz auch so eine hohe Priorität für uns. Wir müssen Freiräume schaffen. Wir müssen glaubwürdig zeigen, dass wir Menschen in diesem Land vertrauen, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft und den Bürgerinnen und Bürgern. Und deshalb brauchen wir Bürokratieabbau, und zwar nicht nur als Ankündigung oder als Überschrift, sondern spürbar im Alltag. Wir müssen die Hürden aus dem Weg räumen, die verhindern, dass aus einer ziemlich klugen, genialen, exzellenten Idee ein erfolgreiches Geschäftsmodell wird, nämlich hier in Deutschland und nicht im Ausland. Und deshalb sage ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen deutlich schneller werden, wir müssen besser werden, und wir können das doch auch. Wir zeigen es jeden Tag. Wir müssen es nur jetzt richtig auf die Schiene, auf die Straße bringen. Wir können zeigen, dass Hightech Made in Germany ein Erfolgsprojekt ist, heute und in Zukunft. Und der Schlüssel dafür ist ziemlich klar: Fokus und Freiheit. Darauf legen wir heute die Grundlage, dafür legen wir die Grundlage. Wir nutzen die Chance mit einem klaren Fokus, nicht mit Populismus, liebe Frau Gurke, sondern mit echten Faktenorientierung. Diese Koalition arbeitet an der Zukunft. Herzlichen Dank.
Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist Nicole Höchst für die AfD-Fraktion.
Frau Präsidentin, Frau Ministerin, meine Damen und Herren! Zukunft gestalten oder Niedergang verwalten. Es geht bei diesem Einzelplan um nicht weniger als die Überlebensfrage, ob Deutschland Forschungs-, Innovations- und Industrienation bleibt. Sie möchten in Forschung, Technologie und Raumfahrt investieren. Das ist gut. Verglichen mit den Ausgaben für Ukraine-Hilfen und Bürgergeldzahlungen ist es aber leider gar nichts, Frau Ministerin. Nur 4,2% des Bundeshaushalts fließen in Ihren Zukunftshaushaltsplan. Das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim hat es vorgelegt. Andere Länder investieren konsequent in zukunftsorientierte Bereiche wie Bildung, Forschung und Innovation. Im europäischen Durchschnitt fließen dafür zwischen 21% und 24% an den Staatsausgaben. Und Deutschland? Deutschland dümpelt mit Werten zwischen 19% und 22% im Mittelfeld herum. Das ist nicht zukunftsweisend. Ein Haushalt ist per se keine blutleere Excel-Tabelle. Ein Haushalt ist immer auch eine Prioritätenliste. Wofür soll dieses Land in 10 Jahren noch stehen? Und wovon soll es dann leben? Wir sehen wenig überzeugende Antworten in Ihrem Entwurf. Wir erleben einen Staat, der immer mehr organisiert, immer mehr verwaltet, immer mehr und kleinteiliger verteilt und deshalb, werte Kollegen, immer weniger ermöglicht. Frau Ministerin, Ihr Haus müsste der Maschinenraum von Fortschritt und Zukunft sein. Stattdessen finanzieren Sie immer noch Ampelforschungspolitik nach dem Prinzip, je bunter, desto moderner, je teurer, desto fortschrittlicher und je bürokratischer, desto seriöser. Ja, der Staat ist unverzichtbar als Garant von Recht, Ordnung, Sicherheit und Infrastruktur. Aber Staat und Geld sind nicht kreativ. Es sind keine Unternehmer, keine Innovatoren und auch keine Erfinder. Meine Damen und Herren, immer mehr Subventionen und staatliche Projekte erinnern doch fatal an zunehmende sozialistische Planwirtschaft. Die hat noch immer zu Staatsbankrotten, Währungszusammenbrüchen, Mangelwirtschaft oder gar externen Dauerabhängigkeiten geführt. Wir wollen ein souveränes Deutschland, auch im Bereich von Forschung und Technologie, meine Damen und Herren. Frau Ministerin, ich kann es Ihnen nicht ersparen. Ihre sogenannte Hightech-Agenda ist mit 18 Milliarden Euro veranschlagt. Das klingt ambitioniert, ist aber vor allen Dingen auch ein Rechentrick, was der Bundesrechnungshof ebenfalls kritisch sieht. Diese intransparenten Geldflüsse sind kaum zu kontrollieren und deswegen auch schwer zu kritisieren. Ihre Hightech-Agenda ist von Gedanken her wünschenswert und notwendig, aber absehbar zum Scheitern verurteilt. Nicht an fehlendem Geld, sondern an den bürokratischen und physikalischen Realitäten Deutschlands und an einer Portion politischer Unehrlichkeit sowie koalitionsbedingter Unentschlossenheit. Nichts bewegt sich wirklich, meine Damen und Herren. Systemrelevantes darf man nicht behandeln wie den Anbau einer Turnhalle auf der Langen Bank. Kraftwerke zum Beispiel sind keine Projekte, die man politisch einfach so beschließt. Abracadabra, Mystik, Pöff und schon sind sie da. Nein, sie haben diese Vorhaben Planungs- und Bauzeiten von 7 bis 15 Jahren mindestens. Ich sage Stuttgart 21 und Berlin-Brandenburg. Hören Sie also bitte alle auf, so zu tun, als gäbe es mit diesem Haushalt einen verlässlichen deutschen Forschungs- und Innovationsquantensprung in Richtung Zukunft. Sie übergehen wichtige Signale. In Deutschland fehlen trotz Ihrer Einwanderungsoffensive Meister. Und es fehlen Arbeitsplätze für Master. Der Durchschnitts-IQ sinkt. Der Bildungsstand ist im freien Fall. Immer weniger Schüler sprechen Deutsch. Und Sie bringen hier politisches Wunschdenken gepaart mit ideologischem Irrsinn, der Kraftwerkstürme sprengt, statt notwendige Wiederinbetriebnahmen zu beschließen. Meine Damen und Herren, ein Haushalt ist immer auch ein Zeugnis unseres Mutes. Mut zur Wahrheit, Mut zur Priorität, Mut, Zukunft nicht zu versprechen, sondern ermöglichen. Lassen Sie uns diesen Mut gemeinsam aufbringen. Vielen Dank.
Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist für die SPD-Fraktion Dr. Wiebke Esther.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Sommer 2012 änderte sich alles. Michael, 11 Jahre alt, erkrankte im Familienurlaub an einer harmlosen Virusinfektion, doch sein Körper hat sich nicht wieder erholt. Zur körperlichen Schwäche kamen Kopfschmerzen, Lärm- und Lichtempfindlichkeit, Herzrasen und Schweißausbrüche. Die Ärzte waren ratlos. Nach langer Recherche stieß seine Mutter im Internet auf die Krankheit ME-CFS. Diese Geschichte aus meinem Wahlkreis Bielefeld hat mich erreicht, noch lange bevor Long-Covid ein Begriff wurde. Schon damals waren 250.000 Menschen in Deutschland betroffen. Heute sind es 1,5 Millionen Postinfektionserkrankte insgesamt. Erst Corona hat diese Erkrankungen in den Blick der Öffentlichkeit gerückt. Zahlreiche Zuschriften haben sie sicherlich auch alle bekommen. Oft sind das dramatische Schilderungen aus dem Alltag der Familie. Und zu oft mussten wir in der Vergangenheit noch sagen, wir wissen noch zu wenig, die Forschung reicht nicht. Aber heute können wir sagen, dass in diesem Haushalt wir die nationale Dekade gegen postinfektionelle Erkrankungen starten. Wir geben 500 Millionen Euro in den nächsten 10 Jahren für die Erforschung von Long-Covid, von ME-CFS und andere postinfektiöse Krankheiten aus. Und das, meine Damen und Herren, ist ein Durchbruch. Und ich möchte hier auch ganz klar sagen, dass es diese Dekade gibt, ist aus dem Parlament heraus entstanden. Und darum gilt mein wirklich besonderer Dank an Stefan Albani, aber eben auch insbesondere an Karl Lauterbach, der sich da sehr stark für eingesetzt hat, dass wir diese Erkrankung jetzt ernst nehmen als das, was sie sind. Eine große, ungelöste Aufgabe der modernen Medizin. Wir wollen sie verstehen, besser diagnostizieren und wirksam behandeln für die Menschen, die seit Jahren kämpfen. Und wir verstärken auch insgesamt die Gesundheitsforschung dauerhaft. Wir verstetigen das Netzwerk Universitätsmedizin. 37 Universitätskliniken sind angeschlossen. Svenja Schulz hatte das bereits gesagt. Das Netzwerk ist gegründet worden im Krisenmanagement gegen Corona. Und heute ist es das Rückgrat der Pandemie- und Infektionsforschung. Und wir sind damit besser aufgestellt, weil wir jetzt eben dauerhafte Kooperationen in der Forschungsstruktur ermöglichen. Meine Damen und Herren, wir stärken mit diesem Haushalt auch die innere Sicherheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt durch Wissenschaft. Wir bauen 3 Kompetenznetzwerke auf für jüdische Gegenwartsforschung, für unabhängige China-Wissenschaft, für strategische Sicherheitsforschung. Sie werden wissenschaftsgeleitet aufgebaut, nicht politisch. Die Freiheit von Forschung und Bildung gilt selbstverständlich. Wir fördern zudem das KIKWA-Institut, das Antisemitismusprävention in die staatliche Aus- und Weiterbildung bringt. Und darum gehört für uns zusammen Wissenschaft, die unsere Demokratie schützt und unsere Sicherheit auch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer diesen Haushalt liest, der sieht, wir investieren in Sicherheit, in Souveränität, in die Wissenschaft. Wer wissen möchte, wie das Gegenteil aussieht, der liest die Anträge der AfD. Diese Partei wollte 5 Milliarden Euro, das ist rund ein Viertel des Wissenschaftsetats, aus dem Etat streichen. Fast alle Anträge folgen demselben Muster. Internationale Zusammenarbeit kürzen, Sozial- und Geisteswissenschaften aushungern, Prävention und Chancengleichheit streichen, Digitalisierung stoppen, Bildungsföderalismus abschaffen. Meine Damen und Herren, mit diesen Anträgen zeigt sich ein fundamentales Misstrauen gegenüber Wissenschaft, gegenüber Hochschulen, gegenüber Studierenden, internationaler Zusammenarbeit und gegenüber modernen Forschungsfeldern. Das sind nicht einfach alternative Vorschläge, das ist antiwissenschaftlich, antimodern, antidemokratisch. Das ist eine Demontage der freien Wissenschaft. Wir aber, meine Damen und Herren, investieren in die Zukunft. Dieser Haushalt trägt die Botschaft, wir lassen die Betroffenen nicht allein und wir lassen die Wissenschaft nicht im Stich. Herzlichen Dank.
Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Aisha Assar.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit Erlaubnis der Präsidentin möchte ich den Bundeskanzler zitieren. Innovationspolitik hat für diese Bundesregierung hohe Priorität. Ich neige dazu zu sagen, die höchste Priorität. Die Realität Der Wissenschaftsetat sinkt zum ersten Mal seit 20 Jahren. Für ein Land, das von Wissen und Innovation lebt, ist das ein Armutszeugnis. 2/3 aller Studierenden gelten wegen hoher Mieten als überlastet. Der Mittelbau hangelt sich von Vertrag zu Vertrag und Forschende verbringen mehr Zeit mit Anträgen als mit Forschung. So schafft man sicherlich keine Innovation. Und von Ihnen, Frau Bär, hören wir nur PR. Gestern zum Beispiel bei der ESA-Ministerratskonferenz die große Nachricht: Deutschland fliegt 2026 zum Mond. Die Realität, das steht schon seit Jahren fest. Zweitens, wir reden nicht über 2026, sondern frühestens 2030. Drittens, unsere Astronauten fliegen nicht auf den Mond, sondern um den Mond herum. Das macht durchaus einen Unterschied. Und 20% der Mittel werden gekürzt bei den bemannten Mondmissionen. Passend der Titel heute in der Zeit, ich zitiere, Raumfahrtministerin Bär verkündet News, die keine sind, mit unhaltbarem Datum, schöne PR. Und diese PR, die sehen wir natürlich auch bei der Hightech-Agenda. Die ist ja seit Monaten gefeiert worden. Alle stochern aktuell und sind komplett frustriert, weil sie nicht wissen, Wirtschaft, Wissenschaft, wie geht es denn überhaupt voran? Wie ist überhaupt der Fahrplan? Und deswegen hat ja auch nicht ohne Grund der Haushaltsausschuss angemahnt, dass es jetzt endlich ein Konzept geben sollte und die Mittel entsprechend gesperrt sind. Und in der Zwischenzeit, das haben wir ja gerade gehört, der Ministerpräsident aus Bayern, der die Parteikollegin entsprechend einnordet, dass er natürlich die Erwartung hat, dass ein Großteil dieser Mittel nach Bayern geht. Und genau das ist auch ein Problem und eine Gefahr. Wo klare Kriterien fehlen, entscheidet am Ende nicht die Exzellenz. Und das schwächt ganz sicher die Innovationsfähigkeit Deutschlands. Und es gibt eine noch größere Gefahr. Wir sehen in den USA, wohin es führt, wenn politische Loyalität wichtiger wird als wissenschaftliche Freiheit. Das darf in Deutschland niemals passieren. Ein zentraler Gradmesser dafür ist die Balance zwischen unabhängiger Förderung und politisch gelenkten Projektmitteln. Und genau hier droht es entsprechend, die Balance zu kippen. Und deswegen ganz wichtig, erstens, wir brauchen eine Stärkung der Grundfinanzierung. Zweitens, wir brauchen den kompromisslosen Schutz wissenschaftsgeleiteter Verfahren. Der Kanzler, der hat recht, Innovation muss höchste Priorität haben, aber nicht durch Worte und nicht durch PR, sondern durch Taten.
Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist für die Fraktion Die Linke Sonja Lemke.
Sehr geehrte Zuhörende, Frau Präsidentin. Nachdem wir den Haushalt 2025 sehr verspätet beraten haben, reden wir jetzt endlich mal über einen in die Zukunft gerichteten Haushalt. Wir können also erwarten, dass wir in diesem Haushalt sehen können, was tatsächlich die Prioritäten der Bundesregierung sind und dass auch die Regierungsfraktionen ihre Akzente in der Haushaltsverhandlung setzen. Und das haben sie ja auch erreicht. Mittel in Milliardenhöhe sind gesperrt, weil sie es im letzten halben Jahr nicht hinbekommen haben, ein ausreichendes Konzept für die Verwendung vorzulegen. Na, herzlichen Glückwunsch. Das betrifft auch Ihr Lieblingsprojekt, die Hightech-Agenda, bei dem Sie anstatt sich ernsthaft mit Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu befassen, lieber jedem noch so weit hergeholten Versprechen der Industrie hinterherlaufen. Und dass die Bundesregierung jetzt sich noch ein bisschen damit gedulden muss, irgendwelchen Fusions- und KI-Startups Geld hinterherzuschmeißen, das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Aber weil Sie sich weigern, den Kernhaushalt seriös zu finanzieren, indem Sie die Schuldenbremse abschaffen und Superreiche endlich vernünftig besteuern, sondern stattdessen lieber alles in die Rüstung buttern, wurden jetzt auch laufende Projekte ins Sondervermögen verschoben und werden jetzt unter dem Dach der Hightech-Agenda finanziert. Das betrifft auch sinnvolle und wichtige Vorhaben, wie beispielsweise die nationale Forschungsdateninfrastruktur. Dabei ist der Zugriff auf Daten und die Fähigkeit, sie zu verarbeiten, für die Forschung immer wichtiger, und zwar quer durch alle Fachbereiche. Und wir erleben ja gerade, wie durch den Faschismus in den USA massiv wichtige Forschungsdatenbestände gefährdet sind. Und auch auf private Firmen kann man sich offensichtlich nicht verlassen. Deshalb ist gerade jetzt Datenrettung entscheidend und der Ausbau einer öffentlichen Dateninfrastruktur wichtiger denn je. Es ist also der richtige Moment, die nationale Forschungsdateninfrastruktur auszubauen und endlich für eine dauerhafte Finanzierung zu sorgen. Und Sie? weisen ihr in der Haltig-Agenda nicht nur neue Aufgaben zu, ohne einen Euro mehr an Mitteln bereitzustellen, sondern sorgen mit ihren Haushaltstricks auch dafür, dass sogar die Finanzierung für 2026 unsicher ist. Das ist ein katastrophales Signal. Und es ist ja gut, dass die Ministerin immer wieder betont, wie wichtig ihr Frauengesundheit ist und dass sie sogar in der Haltig-Agenda Erwähnung findet. Nur ist es doch eine riesige Leerstelle, wenn wir gerade bei dem Thema Haltig-Agenda nicht darüber reden, wie viel Diskriminierung Frauen gerade in den technischen Berufen und im Forschungssystem erfahren. Es reicht nicht, einen Girls' Day zu veranstalten, wenn Frauen tagtäglich im Studium und in der Forschung Sexismus und Belästigung erfahren. Es reicht nicht, wenn man Frauen für etwas begeistert, wenn sie hinterher ihre Entscheidung aufgrund von vielfältigen Diskriminierungen bereuen. Und Belästigungen werden erleichtert durch eine unsichere Arbeitssituation. Sie begünstigt Machtmissbrauch von Vorgesetzten. Und auch das trifft besonders Frauen und besonders in den Bereichen, wo es eh schon einen geringen Frauenanteil gibt. Und die unsichere Arbeitssituation wird maßgeblich durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz verursacht. Es benachteiligt besonders Menschen, die schwanger werden können. Denn natürlich überlegt es man sich dreimal, ob man in der Wissenschaft bleibt, wenn dadurch eine Familienplanung verunmöglicht wird, weil Perspektiven einfach total unsicher sind. Dazu benachteiligt es auch Forschende aus dem Ausland, wo Aufenthaltsrecht damit verknüpft ist. Und jede Form von Diskriminierung wird dadurch verschlimmert. Die Abschaffung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes ist nicht nur wichtig für gute Arbeit, gute Forschung und gute Lehre. Sie trägt auch entscheidend zur Gleichstellung bei. Also gehen Sie das jetzt endlich an. Denn wie sieht die Situation denn im Moment aus? Schon im Studium haben wir in Ihren Hightech-Feldern einen wahnsinnig geringen Frauenanteil. 25% in der Physik, 22% in der Informatik und in der Elektrotechnik ganze 15%. Und das im Jahr 2025. Und je höher die Karriereleiter, desto weiter sinkt der Frauenanteil. Das sehen wir auch in der Wissenschaft deutlich. Und in der Wirtschaft und gerade in den KMUs gibt es weniger genaue Zahlen. Aber dort sieht es wohl noch schlimmer aus. Gerade im technischen Bereich. Was dort an Sexismus und Misogynie passiert, das passt wirklich auf keine Kuhhaut. Ja, seien Sie lieber still, Sexismus kennen sich ja aus. Wenn Sie das nicht entschieden angehen, dann wird Ihre Hightech-Agenda Geschlechterungleichheiten verstärken. Und das hat dann direkt Auswirkungen darauf, wie Technik entwickelt wird, an wen gedacht wird und an wen nicht. Je prekärer die Arbeit in der Forschung ist, je unsicher die Finanzierung, desto kleiner und elitärer wird der Kreis der Menschen, die es sich leisten können, in der Wissenschaft zu arbeiten. Wenn Sie die Arbeitsbedingungen nicht grundlegend angehen, dann bleibt Wissenschaft eine privilegierte weiße Männerbude. Und das kann es doch nicht sein. Auch in diesem Haushalt gehen Sie die grundlegenden Probleme des Wissenschaftssystems nicht an. Statt Sondervermögen braucht es eine gute, langfristige Grundfinanzierung. Statt einem Weiter-so braucht es endlich gute Arbeitsbedingungen. Statt einem Hangeln von einem Drittmittelprojekt in das nächste braucht es endlich Dauerstellen für Daueraufgaben. Und statt der Hightech-Agenda brauchen wir endlich einen Plan für die sozial-ökologische Transformation. Vielen Dank.
Der nächste Redner in dieser Debatte ist Stefan Albani für die Unionsfraktion.
Frau Präsidentin, liebe Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Nach den 5 Minuten in einem anderen Paralleluniversum kommen wir jetzt wieder zur Sachlichkeit zurück. 3 Dinge braucht ein guter Haushalt. Erstens Sicherheit und Verlässlichkeit für diejenigen, die ihn leben müssen. Zweitens Perspektive, wo es hingehen soll. Und das Dritte ist Korrekturfähigkeit. Kommen wir zur Sicherheit und Verlässlichkeit. In diesem Haushalt haben wir die GMA von abenteuerlichen Höhen wieder, ich sag mal, in ein vernünftiges Normal zurückgeführt, sodass letzten Endes die Planbarkeit und die Sicherheit der Förderlinien für die Menschen in der Wissenschaft wieder gegeben ist. Also erstens Haken dran. Zweitens Perspektive, wo soll es hingehen? Wir haben mit einem 22 Milliarden umfassenden und nochmal 18 Milliarden für die Hightech-Agenda über die gesamte Legislatur eine mit der Hightech-Agenda klare Perspektive, wo es hingehen soll, in 6 Feldern, wo jetzt Roadmaps erarbeitet werden, wo es am Ende um Impact geht, wo es darum geht, wie kriegen wir die Kraft auf die Straße mit den Stakeholdern an dieser Stelle. Das ist erstmalig an dieser Form durchgeführt und insofern auch die zweite Sache, Haken dran. Kommen wir zum dritten Teil der Korrekturfähigkeit. Und hier darf ich in persönlicher Sache, ich habe ja schon einige nette Worte gehört, auf die Tatsache kommen, dass wir mit der Dekade für die postinfektiösen Erkrankungen wirklich etwas auf den Weg gebracht haben, was jetzt über viele Jahre für viele eine intensive Arbeit gewesen ist. Und ich danke Herrn Lauterbach auch für die Kooperation an der Stelle, den Haushältern, Svenja Schulze, Carsten Körber an dieser Stelle, all jenen, die daran mitgewirkt haben und natürlich auch dem Ministerium, dass wir dieses hier mit geschafft haben. Wichtig ist, dass man noch mal deutlich macht, es geht hier um postinfektiöse Erkrankungen. Das ist ein riesiges Feld, in dem ME/CFS seit über 40 Jahren anerkannte Erkrankung, selten unterbeforscht, und aber auch Long-Covid oder andere Erkrankungen. Postinfektiös heißt halt, ich habe eine Krankheit überwunden und komme danach in eine zweite Erkrankungssituation hinein. Wenn ich in Anführungsstrichen Glück habe, ist diese zweite Krankheit bekannt und Therapie ist vorhanden. Wenn ich Pech habe, ist das halt nicht der Fall. Und deswegen ist hier Grundlagenforschung notwendig, die wir jetzt mit einer Dekade, die wiederum notwendig ist, um Wissenschaft eine Perspektive zu geben und gleichzeitig einer Breite an Finanzierung so aufstellen, dass wirklich ein neues Forschungsfeld begangen werden kann und auf diese Art und Weise wir diesen Menschen endlich helfen können. Das sind mehrere Millionen, die an diesem Formenkreis erkrankt sind, und darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Und wie immer ist Erfolg am Ende 1% Inspiration und 99% Transpiration. Das heißt, viele Leute haben hart daran gearbeitet, um diese Dekade auf den Weg zu bringen. Aber wir werden uns jetzt nicht in irgendeiner Weise ausruhen. Wir werden das sehr, sehr eng begleiten, dass die ganzen Dinge, die wir hineingebracht haben, nämlich angefangen von einer biomedizinischen Forschungsausrichtung bis hin zu Strategiekreis und Beteiligung, all die Dinge, Challenge, dann auch entsprechend in der Umsetzung mit den Ministerien in den nächsten Jahren gewährleistet werden. Wichtig ist mir noch ein letzter Punkt. Das ist Grundlagenforschung. Das heißt also, bitte jetzt nicht erwarten, dass in der nächsten Woche gleich etwas dabei herumkommt. Das wird seine Zeit brauchen. Aber umso länger der Weg ist, umso wichtiger ist, dass man ihn endlich beginnt. Und dieses haben wir jetzt getan. Und so verende ich, und so ende ich auch an dieser Stelle wieder mit den legendären Worten von Jean-Luc Picard, Captain der Enterprise, make it so.
Der nächste Redner in dieser Debatte ist für die AfD-Fraktion Dr. Michael Kaufmann.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Kollegen auch auf der Tribüne, Frau Ministerin, zuerst ein paar Worte an die SPD. Sie haben offenbar weder unser Programm noch unsere Anträge noch unseren Haushaltsentwurf gelesen, sonst würden Sie ja nicht solche Fake News verbreiten. Aber zum Glück wissen das inzwischen die Bürger einzuschätzen, was von der SPD kommt. So, und Frau Ministerin Bär, im zweiten Anlauf haben Sie es nun geschafft. Ihr Einzelplan bietet endlich, zumindest bildet annähernd ab, wofür Ihr Ministerium eigentlich zuständig ist. Immerhin, dazu kann man Ihnen gratulieren, doch je länger man sich diesen Einzelplan anschaut, desto stärker drängt sich der Gedanke auf, damit können Sie unmöglich zufrieden sein. Ihnen muss bewusst sein, dass Sie Ihre vollmundigen Ankündigungen mit diesem Etat und mit dieser Struktur niemals erfüllen können. Schauen wir auf die Fusionsforschung. Sie haben für diese Legislatur großspurig 2 Milliarden Euro versprochen. Doch in den Haushalten 2025 und 2026 finden sich zusammen nicht einmal eine halbe Milliarde. Und nun sollen wir allen Ernstes glauben, dass Sie in den verbleibenden zwei Haushalten jeweils 750 Millionen Euro bereitstellen, mitten in einer Haushaltskrise und einer Wirtschaft, die sich im Sinkflug befindet. Das ist unrealistisch, es ist nicht seriös, und es zeigt, wie weit Anspruch und Wirklichkeit bei Ihrer Hightech-Agenda auseinanderklaffen.
Herr Kollege, es gibt eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion. Wollen Sie die zulassen?
Nein, im Moment nicht. Sie können am Ende dann sprechen. Wenn Herr Merz dann auch noch behauptet, die Welt beneide uns um diese Agenda, dann frage ich, wer soll das bitte sein? Sicher nicht jene Länder, die wirklich Maßstäbe setzen, die USA, China, Südkorea, Japan. Diese Staaten investieren mehr, schneller und effizienter in Forschung, Entwicklung und technologische Souveränität als wir. Auch nach der Neupriorisierung der Ausgaben durch Präsident Trump geben die USA wesentlich mehr für Forschung aus als die gesamte EU zusammen. Und das sind die Länder, mit denen wir uns messen müssen, wenn wir weiterhin in der ersten Liga spielen wollen. Doch es gibt noch einen gravierenden Unterschied. Dort ist Forschungsförderung technologieoffen. Niemand in den USA oder China kommt auf die Idee, Forschung nur dann zu fördern, wenn sie eine bestimmte politische Mode bedient. Sie tun genau das. Sie setzen auf eine ideologische Einschränkung, auf politische Lenkung der Förderung auf Klima und Nachhaltigkeit. Eine Einschränkung, die Chancen vernichtet, Innovation verhindert und Talente vertreibt. Warum sollte etwa die Forschung an neuen Materialien nicht gefördert werden? Nur weil ihr Nachhaltigkeitsbeitrag nicht in die richtige Schablone passt? Forschung braucht Freiheit, nicht politische Prüfkriterien. Ihre Werbekampagne, die jetzt allerorten draußen auf den Straßen zu sehen ist, erinnert an die Durchhalteparolen zum Ende der DDR. Sie beeindrucken niemanden, schon gar nicht die Forscher. In Laboren und Instituten zählen andere Dinge. Verlässliche Finanzierung, moderne Infrastruktur, qualifiziertes Personal, Freiräume und weniger Bürokratie. Solange Sie diese Grundlagen nicht stärken, werden weder Plakate noch Hochglanzbroschüren etwas ändern. Also fangen Sie endlich an. Deutschland hat keine Zeit zu verlieren. Unsere Forschung braucht Stärke, unsere Innovationskraft braucht Freiheit und unsere Wissenschaft braucht Respekt. Machen wir Deutschland wieder stark. Das geht leider nicht mit diesem Einzelplan. Deswegen können wir dem auch nicht zustimmen. Danke.
Der nächste Redner in dieser Debatte ist für die SPD-Fraktion Holger Mann.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Dieser Einzelplan für Forschung, Technologie und Raumfahrt ist ein Bekenntnis zur Innovation, der Stärkung von technologischer Souveränität und nachhaltigem Wachstum. Es wurde schon gesagt, der Gesamtetat wächst auf 21,8 Milliarden Euro, um rund 560 Millionen mehr als noch im Regierungsentwurf vorgesehen. Und ein zentraler Schwerpunkt liegt auf dem schnelleren Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Anwendung. Denn wir wissen, Innovationen sind die Grundlage für neues Wachstum, höhere Produktivität und auch gute wie sichere Arbeitsplätze. Nur wenn wir also Forschungsergebnisse schneller und erfolgreicher in die Umsetzung bringen, kann Deutschland seine Stellung als Export-, Innovations- und Technologieland behaupten. Meine Damen und Herren, mit diesem Haushalt stärken wir deshalb den Transfer systematisch, unter anderem mit Milliarden für die Hightech-Agenda oder erstmals über 250 Millionen für die Agentur für Sprunginnovation. Im parlamentarischen Verfahren haben wir zudem den zentralen Titel für regionalen Transfer und Forschung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften um 143 Millionen Euro, also um rund 42% erhöht. Und als Parlamentarier und Sozialdemokraten wollen wir damit auch die Erwartung verbinden, dass mit diesen Mitteln im kommenden Jahr die Initiative Forschung und Anwendung gestartet wird. Ein weiterer Pfeiler unserer Technologieagenda ist die Raumfahrt. Die Raumfahrtindustrie ist ein wichtiger Innovationstreiber für Zukunfts- und Kommunikationstechnologien. Deutschland ist stärkster Akteur in der europäischen Raumfahrt. Mit jetzt 400 Millionen Euro mehr bauen wir diese Stellung aus. Und ja, viele sprechen nach der ESA-Konferenz dieser Woche von der nächsten Mondlandung. Ich möchte hier aber mal die strategische Bedeutung der Satellitennavigation hervorheben. Wir fördern mit diesem Haushalt das Galileo-Programm, PRS, das übrigens präziser arbeitet als die uns allen bekannte GPS-Navigation. Aber es erhöht zudem unsere Informationssicherheit per Verschlüsselung und arbeitet unabhängig von den USA. So sichern 30 europäische Satelliten, die vollständig in unserer Hand liegen, unsere Technologiesouveränität. Und deswegen möchte ich hier nochmal sagen, dass das strategische Relevanz hat, sollte spätestens seit dem Ukraine-Krieg niemand mehr bezweifeln. Als Berichterstatter für Games freue ich mich über die deutlich gewachsene Produktionsförderung, wie aber auch über kleine Förderungen. Dank der Haushälter wird die Initiative Womanize in Zukunft gefördert, die Frauen in der Computerspieleindustrie sichtbarer macht. So fördern wir Rollenvorbilder in einem wachsenden Technologiemarkt. Sie lachen von der AfD, typisch. Sehr geehrte Damen und Herren, während wir die Forschung für die großen Zukunftsherausforderungen stärken, will eine Fraktion Fortschritt mit radikalen Kürzungen torpedieren. Es ist schon angesprochen worden, die AfD-Fraktion beantragte Streichung von über 4,4 Milliarden im Wissenschaftsbereich. Sie wollen zum Beispiel den Zukunftsvertrag Studium und Lehre komplett streichen, eine der Finanzierungssäulen für hunderte öffentliche Hochschulen in diesem Land. Aber es sei auch deutlich gesagt, über den Haushalt greift die AfD die Wissenschaftsfreiheit auch direkt an. Herr Kaufmann hat es gerade erläutert. Anträge auf massive Kürzungen bei den Geistes- und Sozialwissenschaften begründen sie damit, dass die angeblich in ihrer politischen Ausrichtung oder die politische Ausrüstung von diesen nicht passen. Ich muss deutlich sagen, wer Wissenschaft so zensieren oder Forschung zur Lösung der großen Fragen wie Klimawandel oder gesellschaftlichen Zusammenhalt verhindern will, der legt die Axt an unsere demokratische Gesellschaft, die Verfassung und vor allen Dingen die Zukunft unseres Landes. Die AfD klammert sich dabei an das Gestern und Technologien aus dem letzten Jahrtausend. Wir investieren dagegen in Wasserstoff, KI, Batterieforschung und nachhaltige Mobilität. Wir setzen auf Forschung, auf wissenschaftlichen Wettbewerb und technologische Souveränität. Dieser Haushalt ebnet den Weg in eine sichere, gerechte und innovative Zukunft. Wir werben um Zustimmung. Vielen Dank.
Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist Dr. Andrea Lübcke für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen. 18 Milliarden Euro, so viel Geld will die Bundesregierung in dieser Legislatur für die Hightech-Agenda bereitstellen. Ein enormer Beitrag für ein zentrales Versprechen dieser Bundesregierung. Und wenn es nach Markus Söder geht, soll davon überproportional viel nach Bayern fließen, wie wir in der letzten Woche alle hören konnten. Aha, das ist bemerkenswert. Denn während bundesweit niemand so recht weiß, wie es weitergeht, weiß ausgerechnet der bayerische Ministerpräsident sehr genau, wohin die Milliarden fließen sollen. Vor genau einem Monat fand die Auftaktveranstaltung zur Hightech-Agenda statt. Die Erwartungen waren groß und, Herr Kollege Müller, Sie haben ja völlig recht, Deutschland kann mehr, Deutschland will mehr und deshalb wollten auch alle erfahren, wie dieser Roadmapping-Prozess ablaufen soll, wie Sie beitragen können, um Deutschland voranzubringen. 30 Tage später und nichts ist klarer. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Start-ups, Unternehmen, Hochschulen und die Länder, alle warten darauf, sich einbringen zu können. Die Zeit rennt und viele, die dringend mutige Entscheidungen brauchen, rennt sie davon. Egal, mit wem wir sprechen. Kaum jemand ist eingebunden, kaum ein Akteur aus Wissenschaft oder Wirtschaft weiß, wann und wie es tatsächlich bald losgeht. Sicher bald. Das ist Hoffnung, aber kein Konzept. Und ganz so bald wird es wohl auch nichts werden, denn wesentliche Mittel der Hightech-Agenda wurden im Haushalt gesperrt, weil selbst die Haushälter der Koalition nicht wissen, wie es weitergeht und keine Konzepte erkennen, um das Geld freizugeben. Mikroelektronik zur Stärkung der eigenen technologischen Souveränität. Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz nach unseren Werten. Biotechnologie als zentrale Schlüsseltechnologie für die Gesundheitsforschung von morgen. Die Entwicklung von marktreifen Quantentechnologien, der Aufbau von Fusionsökosystemen klimaneutraler Energie oder die Förderung von Technologien zu klimaneutraler Mobilität. All das braucht Deutschland dringender denn je. All das steht in der Hightech-Agenda. Aber für all das ist es noch unklar, wann es endlich losgehen kann, weil das Ministerium noch nichts Konkretes vorgelegt hat. Und währenddessen liegen noch ganz andere zentrale Vorhaben des BMFTR brach. Das Forschungsdatengesetz, der Roadmap-Prozess für die Forschungsinfrastrukturen, die Stärkung der Bioökonomie, der Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung und die Initiative für Forschung und Anwendung. Das erfüllt mich mit Sorge und das ist kein gutes Zeugnis. Frau Beer, kommen Sie endlich ins Machen. Denn für eine bloße Ankündigungsagenda, wie es diese Hightech-Agenda zurzeit ist, sind die Herausforderungen in Deutschland einfach zu groß. Vielen Dank.
Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist für die Bundesregierung Dorothee Beer, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt.
Ja, vielen herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie sehen mich in einer sehr aufregenden Woche, sehr beseelt hier am Rednerpult stehen. Ich durfte gestern spät von der ESA-Ministerratskonferenz zurückkommen, das oberste Gremium der Europäischen Raumfahrtagentur. Und es war auch großartig, dass wir aus Deutschland so starke Signale senden konnten. Wir waren das erste Mal nach 20 Jahren wieder Gastgeber. Und es war großartig, dass alle ESA-Mitgliedstaaten dabei waren, unsere europäischen Länderkolleginnen und Kollegen, aber auch Wertepartner wie beispielsweise Kanada. Und die große Nachricht war gestern natürlich, dass erstmals ein Europäer Richtung Mond fliegt und dass es ein Deutscher ist. Und ich finde, das ist ein riesengroßer Grund zur Freude, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Und es hieß tatsächlich, Frau Kollegin, ich erkläre es gerne noch mal, zum Mond. Und es ist natürlich noch nicht bekannt gewesen. Das ist gestern entschieden worden vom ESA-Generaldirektor. Ich weiß nicht, was Sie für Informationen haben. Josef Aschbacher hat es gestern exklusiv verkündet. Es war gestern die große Neuigkeit. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass er sich für Deutschland entschieden hat. Aber Raumfahrt ist ja kein Selbstzweck. Die Astronautinnen und Astronauten, die da waren, haben das noch mal ganz deutlich beschrieben, was wir der Raumfahrt zu verdanken haben. Dass wir zum Beispiel wissen, dass der Asteroid Apophis unserer Erde richtig nahe kommt, ausgerechnet an einem Freitag, den 13.2029. Aber hoffentlich nicht zu nahe, und dass das erforscht werden kann, ist auch der Raumfahrt zu verdanken. Oder unser Astronaut Matthias Maurer hat erzählt von seiner Mission, als er zum Beispiel an Werkstoffen geforscht hat, an Beton geforscht hat, an Beton, der helfen kann, Energie- und CO2-Emissionen einzusparen. Ein Riesenerfolg für den Klimaschutz. Auch dafür brauchen wir die Raumfahrt. Darauf können wir heute bauen. Oder Fortschritte in der Medizin im All. Die unsere italienische Astronautin hat erklärt für ihre Osteoporoseforschung, was uns hier auf der Erde wieder für die Frauengesundheit zugutekommt. Sie sehen, Raumfahrt ist für alle da. Und es geht um Forschung, aber es geht um mehr. Es geht um Europas Zukunft, es geht um unsere Wirtschaft, aber es geht eben auch um unsere Sicherheit, um unsere Souveränität. Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, wie essentiell Satellitenbilder sind, dass man darauf Zugriff hat, nicht abhängig ist von anderen, dass wir auch unsere eigenen Satelliten schützen können. Auch das war Thema auf der ESA-MK. Und bei so einer Sitzung richten sich die Augen auf Deutschland. Warum? Weil wir ein starkes Land sind, weil auch von uns erwartet wird, dass wir vorangehen, dass unsere Schultern auch mehr Lasten tragen und natürlich im Schulterschluss mit anderen. Und wir sind in Bremen unserer Rolle gerecht geworden. Und ich bin sehr dankbar, dass ich für die Bundesregierung 5,4 Milliarden Euro habe zusagen können. Das ist wirklich sensationell, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich bedanke mich auch beim Bundesverteidigungsministerium, dass das erste Mal auch ein kleiner Betrag vom BMVG mit einfließen kann, weil genau diese Sicherheit von ganz, ganz großer Bedeutung ist. Und es zeigt eben, dass es für die ganze Bundesregierung von großer Wichtigkeit ist. Was wir heute beschließen, auch mit unserem Haushalt, entscheidet auch darüber, ob wir ein starkes Land bleiben. Die Hightech-Agenda ist mehrfach erwähnt worden. Ich kann nur an diejenigen sagen, sprechen Sie doch auch mal mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern, auch von den Grünen. Bei denen möchte ich mich nämlich auch bedanken für die sehr gute Zusammenarbeit. Die sehen es ein bisschen anders, die sehen es auch ein bisschen euphorischer, aber macht nichts. Sie sind ja auch in der Regierung in ihren jeweiligen Ländern. Die unterstützen uns nämlich extrem, nicht nur die Kolleginnen und Kollegen von CDU, CSU und SPD, sondern auch an die Länderkollegen der Grünen. Ein herzliches Dankeschön für die gute Unterstützung. Und vor allem möchte ich mich ganz herzlich bedanken auch für die Unterstützung beim Haushaltsausschuss. Der Haushaltsausschuss hat gemeinsam mit dem Ministerium, finde ich, einen tollen Entwurf vorgelegt. Stellvertretend mal zum einen an die Vorsitzende vom Haushaltsausschuss, Lisa Paus, die das Ganze wirklich auch mit einer ganz großen Ruhe und Gelassenheit führt, diese Sitzungen. Das ist ja auch nicht immer so ganz einfach an dieser Stelle. Aber auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen Svenja Schulze und Carsten Körber von der Regierung, aber auch an Sie ein herzliches Dankeschön, Frau Picotta, für die gute, konstruktive Zusammenarbeit. Das ist wichtig, weil ich glaube uns eint, dass es uns um die Sache geht. Es geht uns darum, dass die Inhalte stimmen, und deswegen freue ich mich auch sehr, dass das so gut funktioniert hat. Auch, dass der Umbau des Hauses fertig ist, freut mich, und auch, dass sehr positiv aufgenommen wurde, dass ein waschechter Astronaut mit Thomas Reiter jetzt unsere Raumfahrtabteilung leitet. Ich kann sagen, dass er in den letzten 3 Tagen auch in Bremen schon extrem hilfreich war. Und es ist großartig, so tolle Männer bei uns im Haus zu haben, die auch sehr unprätentiös sind und schon richtig Schwung in die Raumfahrtabteilung gebracht haben. Vielen herzlichen Dank dafür.
Frau Kollegin, es gibt eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion.
Ja. Selbstverständlich.
Herr Dr. Frömming, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Ministerin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben eben, wie ich finde, völlig zu Recht betont, wie wichtig die Zusammenarbeit auch mit der freien Wirtschaft ist. Politik allein kann wenig bewirken. Nun gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, damit es Gespräche geben kann zwischen der Politik und der freien Wirtschaft. Eine dieser Möglichkeiten ist jetzt in den letzten Wochen in die Schlagzeilen gekommen. Ich meine den Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee. Sie selbst waren dort zu Gast.
Nein, war ich noch
oder,
nicht.
Oder gut, wollte Sie ganz, zumindest steht das noch so auf der Webseite. Ich wollte Sie ganz konkret fragen, werden Sie denn an dem nächsten Ludwig-Erhard-Gipfel 2026 teilnehmen? Halten Sie das für einen geeigneten Weg, um uns in Forschung, Technologie und Raumfahrt voranzubringen, oder besser nicht?
Das Ziel der Bundesregierung ist natürlich immer, überall jede Möglichkeit zu nutzen, über die Arbeit, die wir leisten, zu sprechen. Und deswegen finde ich es ein bisschen merkwürdig, dass die AfD diese Frage jetzt in der Haushaltsdebatte stellt. Aber das sieht man auch, wes Geisteskind Sie sind an der Stelle. Fakt ist, ich hatte eine Anfrage. Ich habe mir vorbehalten, im nächsten Jahr teilzunehmen. Ich habe das unter den Vorbehalt der Prüfung der Bayerischen Staatsregierung jetzt gestellt, weil wir das jetzt auch gerade prüfen. Grundsätzlich ist aber es wichtig, zu Gipfeln zu gehen, auch darüber zu sprechen. Mein Beitrag, der geplant gewesen wäre, sollte ich denn hingehen, wäre eine große Werbung zu machen, auch für die Hightech-Agenda Deutschland. Ob das so stattfindet, kann ich Ihnen zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen. Die Frage hier lässt mich etwas mit Befremden zurück, muss ich Ihnen auch ganz ehrlich sagen. Kommen wir wieder zum Wichtigeren, nämlich zur Gesundheitsforschung. Wir haben 2026 jetzt den Start der nationalen Dekade gegen postinfektiöse Erkrankungen. Und ich möchte mich persönlich auch gemeinsam mit allen, die bei mir im Haus Verantwortung tragen, bei Stefan Albani und Karl Lauterbach bedanken, dass wir das in einem so guten, konstruktiven Miteinander machen konnten, dass wir die ungeklärten Fragen für die an Long-Covid, ME/CFS erkrankten und viele weitere Patientinnen und Patienten in Angriff nehmen können. Insgesamt 500 Millionen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal. Und mit dieser frohen Botschaft will ich Sie schon mal einstimmen auf das Wissenschaftsjahr 2026. Da dreht sich's um die Medizin der Zukunft. Ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Aber es geht nicht nur um Neues. Wir behalten natürlich auch im Auge, was sich bewährt hat. Das Netzwerk Universitätsmedizin etwa, der Pakt für Forschung und Innovation. Auch am BAföG sind wir dran, um Leistungen zu verbessern, um das BAföG digitaler zu machen. Und wir tun alles, damit es auch zum nächsten Wintersemester klappt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, wir können heute einen sehr guten Haushalt verabschieden. Denn genau das ist der vorgelegte Haushalt mit insgesamt mit allen Mitteln 23,9 Milliarden Euro. 23,9 Milliarden Euro für Forschung, für Innovation. Die Rekordsumme ist ein Arbeitsauftrag an mich, an das ganze BMFTR. Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe ein herausragend aufgestelltes Haus. Und deswegen vielen herzlichen Dank an alle meine Kolleginnen und Kollegen im BMFTR, an meine Z, an alle Haushälter. Ich habe ein sensationelles Team. Und das ist nie eine oder einer allein, sondern das machen 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein herzliches Vergelt's Gott.
Der nächste Redner in dieser Debatte ist für die AfD-Fraktion Adam Balten.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Brandmauerristen! Ich wünsche allen eine gesegnete Vorweihnachtszeit. Zu dieser Zeit gibt es ja oft Pralinen, schön verpackt, ansprechend präsentiert. Aber Sie kennen das Dilemma. Manch eine Praline ist ziemlich lecker, einige haben aber einen durchaus fiesen Beigeschmack. Manch eine bitterböse Zunge würde sogar behaupten und sagen, einige sind pfui. Ihr Haushaltsplan gleicht einer solchen Pralinenpackung. Nett verpackt und nett beschrieben. Sieht auf den ersten Blick ganz gut aus, ist aber vollgestopft mit Klima- und Genderideologie und überteuert dazu. Ich nenne Ihnen genau zwei Beispiele, millionenschwer. Erstens, Strategien zur Durchsetzung von Chancengerechtigkeit für Frauen in Wissenschaft und Forschung. Sie wollen mit der Förderrichtlinie Geschlechteraspekt im Blick Vielfalt und Geschlechter in Forschung und Innovation hineinpressen? Das meinen Sie wohl nicht ernst, oder? Zweitens, globaler Wandel und Klimaforschung. Darin enthalten wieder der Klimaimperialismus in Afrika zur klimaangepassten Landnutzung. Sie reden also Afrikanern eine Klimakatastrophe ein und verschwenden dafür unser Steuergeld. Und das hat nichts mit echter Forschung, Technologie und Raumfahrt zu tun. Sinn und Zweck eines Haushalts ist es doch, unsere Heimat, den technologischen Anschluss zu ermöglichen, weil den verlieren wir gerade. Und genau so viel tolles Potenzial hat Deutschland zu bieten. Autonomes Fahren, Drohnentechnologie, Nukleartechnologie und Minireaktoren, KI-Forschung und kleine Sprachmodelle. Ja, dort können wir sogar noch aufholen. Materialforschung, Beschichtung, Membrantechnologie und Chemie. Diese Industrie verlässt im Übrigen gerade unser Land. Förderung von Hidden Champions unter den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ausbildung und Förderung von Intelligenz und nicht von irgendwelcher Gender- und Klimahysterie, meine Damen und Herren. Das alles würde ein Haushalt der AfD für Forschung und Technologie fördern. Unter der Knute ihrer Brandbauer-Koalition passiert aber das Gegenteil. Erstens, wir verlieren den Anschluss. Der IFO-Index sinkt auf nur 88 Punkte. Tendenz sinkend. Zweitens, wir verlieren an Innovationskraft. Auf der WIPO-Innovationsskala sind wir auf Platz 11 abgestürzt. Drittens, die Fachkräfte verlassen das Land. 270.000 Vorzüge im Jahr 2024. Das sind Fachkräfte, weil sie es sich nur leisten können, vorzuziehen. Am Beispiel der Stadt Rastatt können Sie sehen, was uns bald erwartet. Statt 100 Millionen erwarteten Gewerbesteuern waren es, raten Sie mal, dass Sie jetzt schon sowieso so viel rumlabern. Eine Million statt 100 Millionen. Ihre BIP-Wachstumsprognose und Steuereinnahmenplanung für die Haushaltsfinanzierung 26 ist somit Wunschdenken. Und das süßeste Geschenk, welches Sie den Bürgern zu Weihnachten machen können, ist es, diese Koalition platzen zu lassen, liebe Kollegen. Sie können mit der AfD einen soliden Haushaltsplan für 26 aufbauen, der Forschung, Innovation und Fortschritt wirklich fördert. Und das sogar in der aktuellen Wirtschaftskrise. Werfen Sie den ganzen ideologischen Ballast mit unserer Hilfe raus, arbeiten Sie mit uns zusammen, profitieren Sie von unserem Fachwissen und 5 Milliarden Euro können wir hier mit dem Haushaltsplan der Alternativen für Deutschland einsparen. Kommen Sie also zur Vernunft, arbeiten Sie mit uns zusammen für Deutschland. Und da ich jetzt noch eine kleine Anmerkung habe, schreien Sie nicht rum, sparen Sie sich das lieber mal auch für Gießen. Ja? Also, vielen Dank.
So, bevor ich den nächsten Redner aufrufe, darf ich nur mitteilen, lieber Herr Kollege, dass wir in diesem Parlament nicht labern, sondern miteinander diskutieren und miteinander sprechen. Ich finde, labern wird dem Parlament hier nicht gerecht. Und der nächste Redner in dieser Debatte ist für die SPD-Fraktion Dr. Karl Lauterbach.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin Beer, zunächst einmal, der Haushalt setzt die richtigen Schwerpunkte. Wir haben hier Schwerpunkte im Bereich künstliche Intelligenz, Quantenforschung, Fusion. Das sind ja keine Dinge, die einen Selbstzweck darstellen, sondern es sind die Grundlagen für ein besseres und längeres Leben. Das sind die Grundlagen dafür, dass wir die großen Zukunftsprobleme, die wir nicht einfach leugnen können, den Klimawandel, die Belastung unseres Planetens, nachhaltiges Wachstum. Wir brauchen ein neues Wirtschaftsmodell. Diese großen Probleme müssen wir mit neuer Technologie lösen. Da setzt dieser Haushalt an. Man kann über Kleinigkeiten reden, aber dass die Grundrichtung richtig ist, das dürfte unumstritten sein. Und dafür bin ich auch ehrlich gesagt dankbar, denn wir sind spät dran mit diesen Regeln. Zum Zweiten, Kollegen von der AfD spielen gerne aus BAföG gegen Hightech. BAföG gegen Quantenforschung. Der BAföG-Empfänger von heute ist der Quantenforscher von morgen. Und wir können es uns nicht erlauben, auf diese Talente zu verzichten. Von ihnen hat man nichts gehört zur großen Bildungsungerechtigkeit in Deutschland, dass die Chancen im Bildungssystem so stark von der Herkunft abhängen. Das müssen wir abwenden. Dafür ist die jetzt geplante BAföG-Reform eine wichtige Grundlage. Da lade ich auch die demokratischen Parteien von der Opposition ein, uns da zu unterstützen. Davon versprechen wir uns gemeinsam viel. Das Gleiche gilt übrigens auch für Frauen. Also Sie machen sich hier verächtlich über Programme, die Frauen in der Wissenschaft fördern. Ich kann Ihnen so viel sagen, auch die Frauen, die ich heute fördere, das sollen die Quantenforscherinnen und die Nobelpreisträgerinnen von morgen sein. Dieses Gegeneinander ausspielen in der Gesellschaft, dieser Hass und diese Hetze, das bringt uns nicht weiter bei der Lösung irgendeines Problems. Und lassen Sie mich abschließend auch noch mal etwas zu dem Programm Postinfektion, Dekade gegen postinfektiöse Erkrankungen sagen. Wir haben hier ein Versäumnis gehabt. Wir haben tatsächlich in der Pandemie Hunderttausende zusätzliche Fälle von ME/CFS, Post-Covid, auch Post-Fakt-Erkrankten bekommen. Wir haben diesen Menschen nichts angeboten. Das sind oft Kinder, junge Menschen, junge Frauen, das sind Familien, werden aus dem Leben gerissen. All die Visionen, über die ich gerade gesprochen habe, würden von diesen Menschen nie erreicht. Sie haben keine Perspektive. An dieser Perspektive zu forschen mit einem Programm, welches weltweit einmalig ist, ist eine große Leistung durch den Deutschen Bundestag. Daher danke ich auch dem Kollegen Albani, Wiebke Esther, ich danke Svenja Schulz, ich danke aber auch der Bundesministerin für die Unterstützung. Das ist ein gemeinsames Projekt. So müssen Projekte aus dem Parlament heraus gebracht werden. Und ich freue mich, dass wir da viel gemeinsam erreichen können. Ich danke Ihnen.
Der nächste Redner in dieser Debatte ist für die Unionsfraktion Fabian Gramling.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute vor einer Woche war der Vorlesetag. Und der Vorlesetag wurde 2004 ins Leben gerufen, um Menschen wieder für Geschichten zu begeistern. Und ich selbst habe eine kleine Tochter, und wenn ich ihr Geschichten vorlese, dann sehe ich in ihren Augen das Funkeln, die Begeisterung und auch die Fantasie und die Träume, die sie bei diesen Geschichten erlebt. Und diese Unbefangenheit und diesen Optimismus, ich glaube, diese Unbefangenheit, diesen Optimismus, den brauchen wir auch wieder in Deutschland. Denn so wie Kinder beim Zuhören ihre eigenen Bilder erschaffen, müssen wir auch heute wieder diese Fähigkeit erlernen. Denn aus den Geschichten von heute entsteht die Technologie von morgen. Aus der Fantasie von Kindern wird die Innovationskraft unserer Gesellschaft geschöpft. Und genau diese Haltung und auch diese Neugierde, die sehen wir und die verkörpert auch unsere Ministerin Dorothee Bär. Das haben wir heute auch wieder bei der Rede erlebt. Und so wie Dorothee Bär die Hightech-Agenda und über Raumfahrt spricht, daran spürt man im Raum ihre Begeisterung. Und deswegen ein ganz herzliches Dankeschön für diesen Einsatz, Frau Ministerin. Und genau das ist auch notwendig, denn vor wenigen Tagen hat das Handelsblatt getitelt, Deutschland ist in der Forschung top, aber beim Transfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft, da hakt es noch. Und deswegen erarbeiten wir gerade mit dem Innovationsfreiheitsgesetz genau an dieser Stelle. Wir wollen Freiheit schaffen für die Forschung und weniger Bremsklötze bei der Umsetzung und auch bei der Transformation. Wir wollen das Wissen von den Hörsälen und von den Forschungseinrichtungen an die Werkbank bringen in unserem Land und damit Arbeitsplätze, Wertschöpfung und am Ende auch Wohlstand generieren. Und das ist auch absolut notwendig, denn wenn wir mal sehen, in den letzten 7 Jahren hat Deutschland kumuliert eigentlich ein Nullwachstum gehabt. Und wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, zum Beispiel in Amerika, gab es 15% Wachstum in dieser Zeit. Und hätten wir jetzt nur die Hälfte erreicht, würde das bedeuten, dass wir 50 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen pro Jahr hätten. Und diese Zahlen zeigen, wie wichtig Innovation ist und auch wie entscheidend Innovation für die Wertschöpfung und auch für den Wohlstand in unserem Land ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir mit diesem Forschungshaushalt einen Investitionshaushalt heute verabschieden werden. In den Beratungen haben wir den Etat um mehr als eine halbe Milliarde Euro erhöht. Insgesamt stehen rund 18 Milliarden Euro für die Hightech-Agenda zur Verfügung. Entscheidend ist jetzt aber, dass dieses Geld auch ankommt bei den 6 Zukunftsfeldern, bei Kernfusion, bei Quantencomputing, bei der Mikroelektronik. Und auch wenn es nicht jedem Kollegen hier im Haus gefällt, ich bin fest davon überzeugt, dass die Region die Kernfusion mit Quantencomputing zusammenbringt und in Anwendung bringt, dass diese Region die nächsten Jahrzehnte erstmal dominieren wird. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier dabei sind mit Technikbegeisterung. Und das ist bei der Quantentechnologie so, das ist bei der Kernfusion so und gilt genauso auch für die Raumfahrt. Denn Raumfahrt ist kein Hobby für irgendwelche Träumer, sondern eine absolut strategische Notwendigkeit. Die Ministerin hat es schon ausgeführt gehabt. Denn am Ende wird im All auch unsere Sicherheit von morgen mit entschieden. Und deswegen dürfen wir dieses Feld nicht anderen überlassen. Wenn wir über Forschung, wenn wir über Innovation und auch wenn wir über Raumfahrt sprechen, dann sprechen wir über Chancen, wir sprechen über Souveränität und am Ende sprechen wir auch über den Schutz unserer freien und auch unserer liberalen Demokratie. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle ein großes Danke sagen an alle Haushälter, die mitgeholfen haben bei den Beratungen, an das Ministerium, an die Frau Ministerin. Deutschland investiert in Forschung, in Technologie, in Raumfahrt und damit bringen wir Deutschland ein Stück wieder weiter nach vorne. Vielen Dank.
Der nächste Redner in dieser Debatte ist für die AfD-Fraktion Stefan Schröder.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, Herr Lauterbach, wenn Sie über die demokratischen Fraktionen sprechen, Sie, der das Leben tausender Menschen mit seiner Impfpolitik zerstört hat, langfristig zerstört hat, wenn Sie dann noch die Linken von der Mauermörderpartei der SED ansprechen, dann bin ich froh, dass ich nicht dazu gehöre. Dankeschön. Dann das Zweite, Herr Kollege Körber, Herr Kollege Albani. Sie haben es ja immer so mit Star Trek vergleichen. Wenn Sie sich mit Star Trek auskennen, dann wissen Sie ja, 2026 hat im Star Trek-Universum der Dritte Weltkrieg begonnen. Ihre Politik hat mit der Ukraine-Politik Gutes dazu beigetragen. Ich werde Sie stolz darauf sein. In meiner Kindheit nicht, in Ihrer vielleicht, aber bei der SPD bin ich da voll überzeugt, dass das so ist. Gut, kommen wir zur Forschung. Mal davon abgesehen, dass das Forschungsministerium aus Star Trek Spiele finanziert, Voyager, habe ich jetzt gesehen, wird finanziert oder mitfinanziert durch das Forschungsministerium. Sehr interessant. Aber wenn ich mir dann anschaue, eine Kernaufgabe, zum Beispiel sichere Energie, Fusion, einer der Schlüsseltechnologien, wie Sie sagen, 0,5 Milliarden, 500 Millionen. Wenn man sich dann anguckt, was andere Länder investieren, allein USA 8 Milliarden in Fusionsprojekte. Was sollen wir dann mit 0,5 Milliarden? Wo soll da der erste Fusionsreaktor auf deutschem Boden herkommen? Großbritannien, da wird gerade der erste private Fusionsreaktor gebaut. Die sind schon dran. Bei uns ist alles noch Roadmaps, wie Herr Albani gesagt hat, sollen entstehen. Wir fabulieren über Roadmaps, woanders wird gebaut. Das ist deutsche Schlüsseltechnologie, meine Damen und Herren. Im Forschungshaushalt stehen 22 Milliarden Euro. Über die Fusionsforschung, Randthema, ich habe es gerade gesagt, kein Fahrplan, kein Kraftwerksziel, keine Koordination mit der Industrie. So verspielt man Zukunft, so verpasst man Märkte. Und Frau Kemmer, ich hatte Sie in der letzten Sitzung mal angefragt, da ging es um das Isotop Tritium. Interessante Antwort von Ihnen, gucken Sie in unserem Fusionspapier, da steht alles drin. Habe ich getan. Wissen Sie, wie oft das Wort Tritium, eins der wichtigsten Isotope für Kernfusion, in Ihrem Papier vorkommt? Einmal. Und da wird erklärt, was es ist. Nicht, wo es herkommt, nicht, wie es verwendet wird. Also wenn Sie schon damit um sich werfen, sollten Sie Ihr eigenes Positionspapier dazu kennen. Und dabei wissen wir längst, Fusion hat die Möglichkeit, einen Energieertragsfaktor von über 100 zu erzielen. Die ersten Experimente dazu sind äußerst erfolgversprechend. Es erzeugt keine CO2-Emission und kein radioaktives Material. Deswegen verstehe ich nicht, warum nur 0,5 Milliarden. Wenn es einer Ihrer größten Ziele ist, dann verlange ich auch, dass dort wesentlich mehr reingestellt wird. Aus diesem Grund können wir diesen Entwurf leider nur ablehnen. Recht vielen Dank.
Und den Schluss in dieser Debatte macht für die Unionsfraktion Adrian Grasse.
So ist das. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat, ich darf die Debatte zum Einzelplan 30 heute abschließen. Forschungspolitik ist Standortpolitik, sie ist Wirtschaftspolitik, sie ist Sicherheitspolitik und Forschung ist Gesellschaftspolitik. Und all das vereint der vorliegende Einzelplan des BMFTR mit klugen, nachhaltigen und sicherheitspolitisch notwendigen Prioritäten, denn gute Forschungspolitik braucht Verlässlichkeit. Als Koalition ist es uns gelungen, wichtige Schwerpunkte zu setzen, und als zuständiger Berichterstatter möchte ich den Aufbau zweier Kompetenznetzwerke hervorheben, eines für jüdische Gegenwartsforschung und ein zweites für unabhängige China-Wissenschaften. Beide Initiativen, vielen Dank, stehen sinnbildlich für das, was moderne Forschungspolitik leisten muss: Orientierung geben, Resilienz schaffen und Freiheit sichern. Wir erleben in Deutschland einen dramatischen Anstieg antisemitischer Vorfälle, insbesondere seit dem 7. Oktober. Noch immer wird jüdisches Leben in Forschung und Wissenschaft vor allem historisch betrachtet und zu selten als das, was es eigentlich ist. Ein lebendiger, vielfältiger Teil unserer Gesellschaft, den wir als große Bereicherung empfinden. Und deshalb ist der geplante Aufbau eines Kompetenznetzwerks für jüdische Gegenwartsforschung ein längst überfälliger Schritt, für das wir im kommenden Jahr 2 Millionen € und weitere 6 Millionen € in den Folgejahren bereitstellen. Meine Damen und Herren, ich habe kürzlich jüdische Studenten getroffen, die mir vom Begegnungsprojekt Meet a Jew des Zentralrats der Juden berichtet haben. Sie haben eindrücklich geschildert, wie sie in ihrem Alltag neben offenen Einfindungen Distanz und Ausgrenzung erleben, wie sie aus Selbstschutz die eigene Herkunft und sogar ihren eigenen Vornamen verschweigen. Und ich sage hier an dieser Stelle ganz deutlich, das dürfen wir in Deutschland nicht hinnehmen, und deshalb unterstützen wir als Union dieses Kompetenznetzwerk ausdrücklich. Kommen wir zu den unabhängigen China-Wissenschaften. China ist Handelspartner und Wettbewerber. Nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Forschung. Wir reden viel über technologische Souveränität, über Abhängigkeiten, über wirtschaftliche Risiken. Aber dazu brauchen wir zunächst etwas ganz Grundlegendes: China-Kompetenz. Es mangelt in Deutschland allein an Dolmetschern für die chinesische Sprache, und damit besteht eine Abhängigkeit von chinesischen Übersetzern. Daher müssen wir unsere China-Kompetenz endlich systematisch und koordiniert aufbauen und ausländische Einflussnahmen, wie etwa über die Konfuzius-Institute, abbauen. Und das treiben wir voran mit dem Aufbau eines neuen Kompetenznetzwerkes, für das wir im Jahr 2026 zusätzliche 800.000 € und in den Folgejahren 5,4 Millionen Euro eingeplant sind. Beide Netzwerke stehen sinnbildlich für eine Forschungspolitik, die nicht nur Exzellenz fördert, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt. Und damit setzen wir auf klare Leitplanken für sichere Forschungs- und Datenzugänge, für Unabhängigkeit und Transparenz und für eine solide, langfristige Finanzierung dieser Netzwerke. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Damit schließe ich jetzt die Aussprache, und wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 30, Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, in der Ausschussfassung. Wer stimmt dafür? Das ist die Unionsfraktion und die SPD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das sind alle übrigen Fraktionen. Der Einzelplan 30 ist damit angenommen. Ich rufe jetzt